Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Da ist er, der Tino Meyer ist in der Runde. Und die Frage, die ich mir seit genau einer Woche stelle, hat denn Tino Meyer Weihnachtsschmuck? Steht bei dem in der Wohnung ein Räuchermann? Oder hat er das Geld, was er in einen Räuchermann investieren könnte, eher, ich sag mal, in Laufschnürsenkel oder Lauffett oder in irgendwas mit dem Sport investiert?
Klar habe ich einen Räuchermann. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich das nie so richtig gemocht, den Duft, aber inzwischen hat sich das verändert. Im Alter wird man ja wahrscheinlich auch nicht nur altersmilde, sondern auch geruchsmilde.
Das klingt jetzt so, als wärst du kurz vor der Rente. So schlimm ist es
nicht. Nö, ein paar Jahre sind es noch, das stimmt.
Und hier Adventskalender, Weihnachtskalender, öffnest du fleißig Türchen?
Ja, ein kleiner Adventskalender mit einfacher Schoki für die morgendliche Freude. Heute hatte ich ein Flugzeug.
Das wäre doch deine nächste Frage gewesen.
Deine nächste Frage wäre doch gewesen, und was war drin? Ein Stück Schokolade, und das Symbol dahinter war heute ein Flugzeug. Und da dachte ich, ich gehe heute beschwingt in den Tag. Ich wusste ja, wir hören uns. Das ist heute meine thematische Verkettung. Das Flugzeug beschwingt in den Tag, Podcast mit Jens.
Na, das ist doch schön.
Werbung.
Die Weihnachtszeit ist die Zeit kleiner Gesten und besonderer Momente. Im Radeberger Onlineshop gibt es deshalb bis zum 15. Dezember ein spezielles Angebot. Ab einem Bestellwert von 30 Euro entfallen die Versandkosten. Eine gute Gelegenheit, um Geschenkideen zu finden. Ob Weihnachtssocken, Baumschmuck oder winterliches Wetter. Alle Artikel und Details gibt's im Radeberger Onlineshop unter radeberger.de. Hast du denn schon den Film schlechthin geguckt, den Weihnachtsfilm schlechthin, der mir momentan überall propagiert wird? Champagner Problems auf Netflix. Ich von mir aus kann gleich sagen, ich habe keinen Netflix, ich kann ihn noch nicht gesehen haben, aber über 21 Millionen Menschen müssen ihn weltweit schon gesehen haben.
Krass, da siehst du wieder mal, in welch verschiedenen Blasen wir unterwegs sind. Ich habe davon noch nicht gehört, ich habe auch keine Champagner Probleme, habe aber auch kein Netflix. Insofern, steht mir im Dezember jetzt noch ein bisschen was bevor, offensichtlich.
Schön zum Kuscheln, eine amerikanische Managerin reist nach Paris, um eine Champagner-Marke zu übernehmen, und verliebt sich in den Erben des Unternehmens.
Das ist ein bisschen ein Plot, der ist ja ganz nach meinem kleinen schmachtenden Herz sozusagen. Das finde ich ja mal eine schöne Weihnachtsgeschichte.
Wildberry Wonder ist mein Weihnachtshighlight aktuell in der Vorweihnachtszeit.
Und ich weiß gar nicht, ob ich das an der Stelle schon verraten soll oder darf. Ich habe mich natürlich schon umgeguckt, weil die Weihnachtszeit ist ja auch die Zeit der Geschenke. Und wenn ich mir das richtig gemerkt habe, hast du dir nur zwei Beutel mitgenommen aus Bochum. Nur zwei.
Du bist nicht der Einzige.
Es sind aber auch drei Spiele noch, Jens.
Ja. Aber ich kann ja jetzt schon verraten, gegen Kaiserslautern, ich werde nicht auf dem Betze sein können. Ich kann dort auf dem Betze nicht Wildberry Wonder trinken. Ich kommentiere das Spiel aus der Box, weil ich am Samstag die Nikolausparty mit dem HCL Florenz feiere. Da ist der TV Hüttenberg zu Gast in der Ballsportarena. Platz 2 der HCL Florenz, aktueller Aufstiegsplatz. Und den müssen wir verteidigen. Samstag 18 Uhr. Also wer da noch nichts vorhat und in die Ballsportarena kommen will, gerne, herzlich eingeladen. Wir feiern Nikolaus und hoffentlich zwei Punkte für den HCL Florenz.
Na, aber Jens, da kannst du doch aber nachmittag in der guten Stube, oder wie du es fachmännisch korrekt sagst, in der Box. Da kannst du doch Wildberry Box und auch einen Tee trinken.
Nee, nur im Stadion. Und deshalb habe ich mir auch zwei Beutel mitgebracht. Auch noch einen fürs Heimspiel gegen Braunschweig, wenn wir Ralf Minge ehren.
Und da denke ich aber, Jens, da bist du zu engstirnig. Man muss den Aberglauben auch zu Hause pflegen.
Sollte ich denn die ganze Teewand klauen in Bochum?
Naja, deswegen sage ich ja, oh du schöne Weihnachtszeit, Vorfreude, schönste Freude und so. Mal gucken, was der Nikolaus dir bringt.
Es muss ja speziell der sein.
Meinst du?
Wie gesagt, es haben irgendwelche Menschen auch schon geguckt, ob es genau den von dieser Marke gibt. Die will ich jetzt nicht nennen, ich weiß es auch gar nicht, welche es ist, aber mal schauen.
Okay,
mal
schauen. Da gehen Grüße jetzt raus nach Bochum. An Uwe Rösler, an den Stab des VfL, wenn ihr aus
eurem... Wir brauchen nur Wildberry Wonder. Ja. Wir brauchen die ganzen anderen 28 Teesorten, die es dort im Presseraum gab.
Genau.
Die brauchen wir nicht.
Den Tee, der bei kurzen Hosewetter wärmt und so. Nee, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen...
Hat er wieder angehabt,
natürlich,
ne? Hast du gesehen?
Natürlich, von wegen Aberglaube. Man muss halt auch manchmal drüber weggehen, aber bei dir hilft es nicht. Du trinkst den Samstag, Jens. Und wenn das Samstag nicht klappt, wissen wir, an wem es lag.
Nein, ich trinke den Samstag nicht. Ich trinke den nur am Stadion.
Da können wir eigentlich,
der hilft nur am Stadion.
Brauchen wir nicht zum Bett zu fahren.
aber wir fahren nach Weißig. Das ist ja dann eher meine Heimat. Das kann ich schon mal kurz ankündigen, anteasern, wie wir sagen. 13. Januar.
Stimmt.
Unser nächster Live-Podcast. Wollen wir mal kurz schon mal leicht ins Detail gehen. Wir haben ja überlegt, machen wir es noch vor Weihnachten. Aber ich sag mal, vor Weihnachten sind alle so ein bisschen wuselig im Stress. Und der 13. Januar ist ein guter Zeitpunkt. Weil am Wochenende darauf fängt die Rückrunde in der zweiten Liga an. Mit dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Fürth reden wir später noch ein bisschen. Und da können wir uns in Weißig, unweit meiner Heimat, früheren Heimat, uns ein bisschen auf die Rückrunde einstimmen.
Das ist richtig, weil eine Woche zuvor kehrt Dynamo ja auch aus dem Trainingslager zurück. Da haben wir also frische Eindrücke und wir müssen an dieser Stelle nochmal dazu sagen, es gibt ja viele Weißigs. Ich meine, für dich gibt's nur eins, na klar, es liegt in der Nähe deiner Heimat. Es gibt Dresden Weißig, aber auch Freital Weißig, wenn ich das richtig weiß. Und insofern, wir reden immer von Dresden Weißig jetzt, ne? Im Zusammenhang mit unserem Live-Talk.
Dort wurde 61, glaube ich, hinfährt.
Und das ist auch gleich gut, da hast du gleich einen Anreisetipp noch. Das ist nutzerorientiert, Jens, das ist sehr gut. Da gibt's gleich nochmal 5 Sterne in der Bewertung, weil du noch einen Service-Tipp hinterlassen hast, sehr gut.
Aber eine hörens- und vor allem auch sehenswerte, dynamische Veranstaltung gibt's auch schon nächsten Dienstag in der Schauburg mit unserem Kollegen Uwe Karte.
Hallo, liebe Freunde der gepflegten filmischen Unterhaltung. Kleiner Tipp, am Dienstag in der Schauburg Dynamo Filmpremiere Europapokal. Die legendäre Saison 88-89. Mit dem ersten Halbfinale auf europäischer Ebene und der ersten Meisterschaft nach ziemlich langer Zeit. Mit dabei werden sein Ede Geier, Ulf Kirsten und viele andere Spieler aus diesem Jahr. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns.
Wir sprechen auch gleich mit Paco Testroth, früheren Dynamo-Stürmer, über die Situation in der zweiten Liga, über...
Warum sagst du eigentlich nicht, wo der jetzt spielt?
Über Dynamo Dresden und... auch ein bisschen über den SV Sandhausen. Da wollte ich dir wirklich eine Freude tun. Ich sag's auch gleich im Gespräch zu Paco und dann hast du keine Zeit. Wahnsinn, Wahnsinn. Paco hätte sich sicherlich auch gefreut.
Na, ich mich erst. Nein. Aber unverhofft kommt oft. Und dann kam doch ein wirklich wichtiger Termin dazwischen. Es tut mir auch ein bisschen leid, weil just vor einem Jahr, der eine oder andere wird sich erinnern, ich erinnere mich gerne, das war nämlich rund um den ersten Advent, machte ich doch meine Sandhausenfahrt. Hab mit Niklas Kreuzer Stollen und Trikot getauscht, hab einen 4-2-Sieg mitgebracht, hab den Niedergang des SV Sandhausen eingeleitet und Dynamo-Siegesserie im Dezember. Ein Jahr ist her.
War trotzdem ein schönes Gespräch. Knappe Dreiviertelstunde gibt's gleich bei uns. Sonntag. Endlich.
Urschrei! Urschrei der Befreiung! Hört euch das an! Das ist Dresden! Das ist der Heimsieg für die Sportgemeinschaft. An diesem 30. November 2025 gewinnt die SGD nach 1456 Tagen wieder ein Heimspiel in der zweiten Liga. Ist das gut? Es ist gut.
Und es war so ein tiefes Durchatmen, glaube ich, bei allen Beteiligten. Ich weiß, der Sieg ist auch so ein bisschen getrübt worden. Darüber sprechen wir natürlich gleich. Und trotzdem stehen 3 Punkte. Man hat quasi innerhalb 9 Tagen fast die Punktzahl verdoppelt von 7 auf 13 gestellt. Und das Dynamo-Gefühl in dieser ersten Dezemberwoche ist irgendwie ein ganz anderes.
Dem ist praktisch nichts hinzuzufügen, außer meine Frage, Jens, wie ist denn dein Gefühl? Ich habe ja immer gesagt, da kommt noch was. Ne? Erinnerst du dich? Ich muss jetzt natürlich das ein bisschen weitlich auch ausnutzen und ein bisschen mich auch, genüsslich zurücklehnen und sagen, da passiert noch was, wir wollen den Spielbetrieb nicht im November einstellen. Und guck, jetzt sind es 13 Punkte. Und hatte ich nie mal irgendwas von 9 Punkten, die vielleicht noch, da fehlen noch 3. Ja, ja, und wir wollen den Abend nicht vorm nächsten Wildberry Wonder loben. Aber es sind ja auch noch 3 Spiele.
Stopp. Muss ich gleich dazu sagen, das hast du ja dann sofort ankassiert. Hast du ja dich gleich wieder zurückgenommen? Nö, ich sag jetzt nichts.
Na, weil du mich nie gefragt hast, aber ich weiß ja, was ich gedacht habe.
Ja. Gesetzt hast du es nicht. Du hast es nie eingeloggt.
Das ist wohl wahr. Das ist eingeloggt wurde nichts, das stimmt.
Lass uns über Sonntag reden. Ich fand ein solides Spiel. Manche sprechen von der besten Saisonleistung. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es war ein ordentliches Heimspiel, Aber es war jetzt nicht die beste Saisonleistung.
Du siehst in unserer Videoaufnahme hier, wie sich meine Stirn in Falten legt. Also das war am Sonntag viel, aber auf keinen Fall die beste. Also hoffentlich war es nicht die beste Saisonleistung. Ich habe einige Spiele gesehen und da waren einige besser, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht war. Und wenn jetzt mit 2-3 Tagen Abstand, sage ich dir, Jens, am Ende war das am Sonntag so ein typisches Spiel, wie es Dynamo diese Saison schon ein paar Mal hatte, aber am Ende eben nur 2-2 spielte, 3-3 spielte, knapp verloren habt. Weil Düsseldorf, ich war von Düsseldorf enttäuscht, ich war von Dynamo nicht begeistert. Am Ende war es irgendwie so ein bisschen Abstiegskampf, klingt zu hart, aber es war jetzt kein schönes Spiel. Aber die kleinen Momente, die sprachen halt diesmal für Dynamo. Das sind für mich, kann ich 2-3 Punkte nennen. Dieser Außenpfosten-Kopfball von Cedric Ibne in der 40. Minute. Wenn der 5 Zentimeter weiter links geht, ist der Ball halt irgendwie drin. Da hat Dynamo schon Glück gehabt in dem Moment. Dann das 2-0, Vincent Vermey. Seien wir doch mal ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte er den vor 4 Wochen, das war ja nun nicht keine gewollte Ballannahme. Am Ende sah es irgendwie gekannt.
Natürlich wollte er das so.
Am Ende sah das alles gut aus und da war auch drin.
Ja, jetzt muss ich eigentlich sagen, ich wollte genau so machen. Ich habe ihm genau sich hingelegt. Ich wusste, eigentlich wollte ich den mit rechts nehmen. Habe den halt ein bisschen auf links bekommen, damit ich noch so quasi ein bisschen hüpfen musste. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, der springt jetzt genau zwischen meinen Beine. Ja, wirklich, das ist einfach manchmal, das muss man dieses Glück auch haben, dass er dann nicht zu weit, weil es ist, glaube ich, ein halber Meter weiter und der kommt einfach in die Hände von Carsten Meyer und ja, da war ich auch mit meinen 2 Meter war ich schnell genug noch, um das Ding noch kurz noch rein zu löpfen über ihn, aber ja, das war nicht geplant, lass ich so sagen.
Und das ist halt dieses Momentum, was in dem Fall mal für Dynamo gesprochen hat, auch die Entschlossenheit von Alex Rossipal beim 1-0, den er dann so trifft, also da kamen Kleinigkeiten zusammen, aber um das gleich dem gleich vorzubeugen, es war jetzt kein glücklicher Sieg. Es war ein verdienter Sieg, den Dynamo sich erarbeitet hat. Und wie gesagt, von Düsseldorf war es ein bisschen arg wenig.
Ah, Markus Anfang hat dort unten ganz schön getobt, ne? Also der war so unzufrieden. Recht. Auch mit seinen Auswechselspielern. Ich glaube, war mit den Auswechslungen, dass die dann nicht schnell an der Seitenlinie waren. Ich habe immer mal wieder ein bisschen beobachtet. Boah, da war schon viel Action an der Seitenlinie. Das ist schon sehr, sehr hektisch, finde ich auch alles. Also das ist bei Dynamo etwas ruhiger.
Kann ich jetzt insofern, den Vergleich kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich habe schon auch gesehen, dass Markus Anfang da ordentlich unterwegs war. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass in Düsseldorf, der Wind jetzt auch ein bisschen eisiger umreinweht. Also das haben wir ja auch schon in den letzten Wochen gesagt. Also wenn Dynamo vielleicht den Saisonzielen etwas hinterher hinkte, aber Düsseldorf, die sind ja meilenweit davon entfernt und nach dem Spiel in Dresden jetzt haben die ganz andere Sorgen. Also nicht mal, dass sie weit von den Aufstiegsplätzen weg sind. Die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht dieses typische Ding haben, wir wollten oben mitspielen und stecken unten drin.
Na, ein Punkt. Und von der individuellen Klasse sind die trotzdem top besetzt. Also das ist ja jetzt keine Kirmestruppe, was die individuelle Qualität der Fußballer betrifft. Aber die rufen es einfach nicht ab.
Und das sieht man es halt wieder, ne? Das ist halt dann doch ganz viel passiert zwischen den Ohren. Und wenn das intakt ist, da geht manches von selbst. Und wenn das halt nicht intakt ist, ich meine, ich musste jetzt am Wochenende, kurzer Schlenker, an das DFB-Pokalspiel von Dynamo denken gegen Mainz. Da war Dynamo ja auch gut dabei, ne? Das war eigentlich zum Beispiel ein deutlich besseres Spiel von Dynamo als am Sonntag gegen Düsseldorf. Und guck dir an, wo Mainz jetzt steht. Ich meine, ja. Die sind ja individuell auch nicht schlecht besetzt. Die hatten auch so ein paar gute Zocker drin. Und die sind jetzt Tabellenletzter in der Bundesliga.
Wie gesagt, solide erste Halbzeit. Die Führung trotzdem, ja, irgendwie aus dem Nichts von Dynamo. Kurz vor der Halbzeit, wir haben so oft über Gegentore gesprochen, über die Zeitpunkte der Gegentore. Und jetzt in den letzten Spielen, also in Bochum und zu Hause gegen Düsseldorf, hat es halt Dynamo das Momentum mit den Toren, mit den eigenen Toren, eben in der 45. Minute. Und der Kollege Rosipal entwickelt so Torjägerqualitäten. Die hatte er in Rostock nicht und in Dresden findet er die auf einmal.
Hier ist der Torjäger, darf man sagen, oder? Also der Kollege hat gerade gesagt, in 65 Spielen bei Hansa Rostock 2 Tore und jetzt bei Dynamo Dresden entwickelst du auf einmal Torjägerqualitäten.
Also gehe ich mit, ja.
Woher kommt das? Ist das die gute Dresdner Luft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aktuell fühle ich mich extrem wohl. Privat läuft super. Und habe mich hier sehr, sehr gut eingelebt. Hatte natürlich eine schwierige Anlaufphase, ne, mit meiner Verletzung. Und hatte dann dieses Ziel vor Augen, hier den Leuten zu zeigen, was ich auch drauf habe. Ne? Wenn ich hierher komme und erstmal ausfalle, ist natürlich erstmal bitter für einen und dann hat man so dieses Ziel vor Augen und dass es jetzt gerade so dann läuft für einen, dann ist es natürlich umso schöner.
Und schön reingemacht, Dropkick, das Tor kurz vor der Halbzeitpause, guter Zeitpunkt, der eine Außenverteidiger zum anderen. Konrad Faber war ja auch mit beteiligt.
Ja, ja wie du sagst, also perfekter Zeitpunkt, extrem schönes Gefühl und dann gebe ich dem Conny auch noch einen schönen Assist.
Jetzt nehmen uns mal in diese wilde Schlussphase mit. Also wir sind natürlich in Gedanken auch alle bei Lennart Grill. Wie wurde denn das dann ausbaldowert? Ihr wusstet ja, ihr konntet nicht mehr wechseln und keinen Tim Schreiber beispielsweise reinbringen. Wann war klar, Ayers macht das?
Ja, wie du sagst, uns war relativ schnell klar, wir können leider nicht mehr wechseln. Sehr, sehr bitter für Lennart. Er hat extrem gute Leistungen gezeigt und wir haben jetzt noch kein Update, aber nach seiner ersten Reaktion sieht es leider nicht gut aus. Und ja, dann haben wir uns Rücksprache gehalten mit dem Trainer. Ich glaube, Conny wollte dann erstmal ins Tor, traue ich ihm auch zu, aber hat die Gegebenheiten dann doch nicht so groß zu sein. Und dann haben wir uns dann doch für Ali entschieden. Zum Glück musste er dann nicht nochmal unter Beweis stellen, welche Qualitäten der auch im Tor hat. Aber wir wussten, mit Anpfiff geht es noch 30 Sekunden und haben dann gesagt, hey, gegen alle Widerstände jetzt erst recht. Und auch für Lenny allgemein, für die Fans und diese Stadt, diesen Sieg einfach einzufahren.
Du bist ja jetzt ein Neuzugang, darf man ja immer noch sagen. Für euch ist das ja ein ganz ungewohntes Gefühl. Du erlebst ja den ersten Dynamo-Heimsieg in diesem Stadion. Wie hat sich das angefühlt nach dem Schlusspfiff?
Extrem gut. Also diese Stimmung danach, dieses Feeling, man ist da vor der Wand und darf diesen Sieg feiern. Das, darauf hat man hingefiebert und jetzt hat man es zum Glück mal erlebt.
Sein dritter Treffer, hat ja der ein oder andere gesagt, was wollen denn die mit Alexander Rosipal? Also ich finde schon, dass der ja jetzt mittlerweile zeigt, was er für ein Kicker ist.
Absolut. Da musste ich dran denken an den Satz, den ich im Sommer in den Kommentaren gelesen hatte. Nachdem Rosipal und dann auch Nils Fröhling von Hansa Rostock verpflichtet wurden, da stand ja da so süffisant, war wahrscheinlich ein Rostock-Fan, danke, dass ihr unsere Reste-Rampe leer kauft. Bis Mamo, du hast es gerade gesagt, ja lange warten müssen, Alex Rosipal war auch verletzt und jetzt macht ja aber solide Spiele. Also ich meine, das ist halt echt wieder für mich so ein Ding. Dieser Satz, danke, dass ihr unsere Reste-Rampe leer kauft, der ist mir im Hinterkopf hängen geblieben. Und irgendwie guckst du auf den Spieler gleich ganz anders. Und dann war Nils Fröhling, fand ich aber, hat gute erste Spiele gehabt. Jetzt am Wochenende.
Dem geht die Torqualität so ein bisschen ab,
finde ich. Das stimmt jetzt auf Strecke. Das ist richtig. Das ist so ein bisschen der neue oder andere Jakob Lemmer. Also die schön Qualitäten haben, aber irgendwie das Tore schießen gehört nicht dazu. Und bei Alex Rosipal hatte ich diesen Satz mit der Reste-Rampe halt auch immer irgendwie im Hinterkopf. Dann war er verletzt, dafür konnte er ja auch wahrscheinlich jetzt eher weniger. Und jetzt ist er da und meine auch seine Flankenqualität, das kommt ja neben den vielen Toren, die er jetzt schon erzielt hat, noch dazu. Der schlägt ja echt gute Flanken und auch gute Ecken mit einer gewissen Schärfe, mit einer gewissen Raffinesse. Insofern macht jetzt sein drittes Ding und immer ist 1-0. Ich muss noch was sagen, wir reden ja im Fußball oft von Phrasen, aber der Satz, dass sich während einer Saison alles ausgleicht, ist offensichtlich gar keine Phrase, sondern ist jetzt wissenschaftlich belegt, weil es ist ja mit diesen späten Toren zu diesen psychologisch günstigen oder ungünstigen Zeitpunkten, jetzt macht sie plötzlich Dynamo. Gleicht sich halt doch irgendwie wieder aus.
Auf jeden Fall scheint sich da so ein bisschen das Momentum gedreht zu haben. Und ich sag ja schon, war alles auch eine Sache des Kopfes. Du musstest halt in Bochum mal gewinnen, du brauchtest mal ein Erfolgserlebnis, dann gehst du ganz anders, auch mit einem ganz anderen mentalen Rückenwind in so ein Heimspiel rein. Das hast du am Sonntag schon gemerkt. Und legst dann halt zu Beginn der zweiten Halbzeit nach. Ich glaube schon, dass das 2-0 Düsseldorf schon elementar getroffen hat und auch so ein kleiner Schock war. Der Ex-Düsseldorfer natürlich, die Geschichten schreibt dann, der Fußballer trifft gegen seinen Ex-Verein. Ich glaube schon, dass Vincent Vermeer besonders motiviert war. Wird uns auch gleich Paco erzählen, der kann ja auch die eine oder andere Geschichte erzählen, wie es ist, gegen Ex-Vereine zu treffen. Ja, ich glaube schon, dass da auch ein bisschen Genugtuung dabei war. Er hat zwar nicht den Auftrag vom Kollegen Schapina vollends erfüllt, der hat gesagt, Doppelpack, aber ich finde, es war trotzdem richtig ordentlich und für ihn auch ganz wichtig, dass er jetzt im zweiten Spiel hintereinander trifft, dass er so ein bisschen ins Laufen kommt. Und klar, für einen Torjäger sind Tore das Allerbeste.
Was heißt nicht Abstiegsplatz auf Niederländisch?
Kein Degradatieplatz.
Okay, interessant. Lerne ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt auf dem. Heute ganz wichtiger Sieg. Für dich sicherlich auch ein emotionaler Sieg. Du triffst gegen den Ex-Verein, feierst hier mit deinem neuen Verein den ersten Heimsieg. Rundum gelungener Nachmittag, mit der Ausnahme natürlich, dass sich der Torhüter verletzt hat.
Ja, genau. Das ist eigentlich, was am meisten bei mir im Kopf spielt jetzt und ich glaube bei allen. Aber trotzdem ist es als Mannschaft und vor allem als Verein ganz wichtig, dass wir den ersten Heimsieg jetzt haben. Für mich ist es etwas Spezielles jetzt gegen meinen Ex-Verein und auch wenn ich eine sehr gute Zeit dort hatte und ja auch noch mit vielen Jungs gut bin und ich habe ganz viele davon auch sehr lieb, habe da auch immer gerne mitgespielt, Training oder im Spiel. Aber für mich war natürlich das Optimale jetzt ein Sieg und ein Tor mindestens und genau das ist passiert. Also mehr in dem Sinne kann ich mich nicht freuen, aber das mit Grill, das macht es natürlich ein bisschen traurig. Es gehört dazu mit Topsport, aber ist nicht schön.
Aber es ist auf jeden Fall Genugtuung bei dir dabei. Du hast auch mit dem Jubel nicht zurückgehalten, weil das war schon für dich auch ein wichtiges Tor.
Klar, also
vom K-Block zu jubeln.
Erste Tor vom K-Block. Also auf dem Moment hab ich nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt durch. Aber das war natürlich ganz wichtig, diese 2-0, wo man ein bisschen Luft, schnauben kann, sagt man das. Das hat sich einfach gut angefühlt. Ich bin dann halt direkt nach dem Tor, war ich bei den Ersatzspielern, die da sich warm gelaufen haben. Also ich konnte da gar nicht mehr weg und dann haben wir einfach alle zusammen gefeiert. Das ist eigentlich, wie ich jedes Tor mich wünsche, dass wir so feiern. Alle zusammen einfach und da kamen die Emotionen raus. Ja, das ist nichts gegen Fortuna, das ist einfach für mich persönlich, dass ich mich einfach extrem freue und dann damit natürlich auch für Dynamo.
Klar, das einen freut es, das anderen leid. Natürlich können wir dann irgendwo auch über Christoph Dafanner reden, der jetzt auch gegen Düsseldorf spät eingewechselt wurde. Wir können auch über Stefan Kutschke reden, der in dem Moment, wo zwei Stürmer irgendwie regelmäßig zum Einsatz kommen, es eben schwer hat, als dritter Stürmer auch noch eingewechselt zu werden. Aber das ist der Sport, das ist der Fußball und Hauptsache, es trifft überhaupt einer von den dreien. Insofern, das hat ja Stefan Kutschke auch immer wieder jetzt betont, das ist ein Mannschaftssport und da hat ihn dann Christoph Dafanner letzte Woche ja zitiert, da müssen wir alles unterordnen. Also das ist das Credo in der Mannschaft und ich meine, anders funktioniert ein Mannschaftssport nie und anders kann Dynamo gerade auch nicht funktionieren und auch nicht bestehen in dieser zweiten Liga, als mit brutalem Zusammenhalt.
Definitiv. Und dann, und das ist sicherlich eine Sache, die wird Thomas Stamm angesprochen haben, dann musst du den Sack zumachen. Da sind wir bei dem Thema, was du auch schon gerade so durchblicken lassen hast. Dann hast du halt die Möglichkeiten. Du hast ja unmittelbar nach dem 2:0 diesen Konter, den du eigentlich schön ausspielst. Jakob Lemmer, den musst du eigentlich machen. Dann hat Nils Fröhling noch 2 gute Möglichkeiten. Einer davon. Und mit dem 3:0 können wir sagen, okay, ich habe im Kommentar gesagt, ist der Stollen gegessen am Sonntag.
Ja, 3 Stück Stollen in Form von 3 Punkten wären dann gegessen gewesen, genau. Ja. Ich sage jetzt, im Nachgang ist ja alles gut ausgegangen, aber wir kommen ja gleich nochmal auf die turbulenten Schlussminuten zu sprechen. Will nie wissen, wie wir uns angucken, wenn das Ding doch 2:2 ausgeht, weil am Ende da noch einer reinrutscht. In dieser Phase nach dem 2:0 hatte dann Düsseldorf so ein kurzes Aufbegehren. Ich habe geguckt, das war so 5 bis 10 Minuten, wo sie anruckten, das hatten wir schon gemerkt, und wo Dynamo dann exakt diese Konterräume hatte und fällt das dritte Tor, ist absolut Ruhe. Weil schon am Ende nach diesen 10 Minuten ja nicht mehr viel von Düsseldorf kam. Aber ja, da hast du vollkommen recht. Das ist zu wenig und das ist halt das Torgefährlichkeit und Fröhling und auch Torgefährlichkeit und Lämmer, das passt nie wirklich zusammen. Die machen schon immer mal ein Tor, aber es ist gemessen an den Möglichkeiten, die sie haben. Und das ist ja das, da wiederhole ich ja dich jetzt der letzten Wochen, über die Außenbahn kommt zu wenig Torgefahr, über die offensiven Außenbahn.
Und so geht's dann in diese dramatische Schlussphase. So gibt's wieder ein Gegentor für Dynamo. 2:0 spielen hinten, klappt halt nicht.
Das wäre vielleicht aber auch ein bisschen viel gewesen. Erster Heimsieg gleich 2:0. Insofern, wir tasten uns langsam ran. Aber du hast recht, das wird dann kriegt dann eine Schärfe, das Spiel, die's nicht gebraucht hätte.
Die Schlussphase wird dann natürlich dramatisch. Geht in die Nachspielzeit. Und dann die Aktion von Lennart Grill. Also ich hatte schon Schnappatmung bei dem Pass dort hinter. Und als er dort stolpert, da war ja jedem klar, da ist irgendwas und dann lass den Ball mal reingehen.
Ja, absolut. Wir haben das danach auch noch im Presseraum mal nur ansatzweise mit Frank Noack, der letzte Woche ja bei uns hier im Schwarz-Gelb-Podcast war, mal nur mal ansatzweise weiter diskutiert. Lass den Düsseldorfer dort am Ball sein, den Ball dort reinmachen. Ich meine, du musst den ja reinmachen, du kannst ja nie, also ich weiß gar nicht, ob du aus Fairnessgründen in dem Moment vorbeischießen darfst, musst, sondern das ist halt so der Lauf der Dinge, der Lauf des Sports. Dann machen die dort den Ausgleich, dann geht Ali Kazan ins Tor und dann rutscht du vielleicht noch einer rein und dann verlierst du das ganze Ding noch. Das waren jetzt gleich viele Worst-Case-Szenarios auseinandergereiht, aber Schnappatmung trifft es in dem Fall schon, auch schon irgendwie Schrecksekunde. Und wenn man ein paar Fußballspiele gesehen hat, man erkennt, glaube ich, schon in ganz vielen Fällen, wie schwer eine Verletzung ist, schon in diesem ersten Zusammensacken, wie der Spieler zu Boden geht, ne? Wie der mit dem Arm rudert oder eben auch gar nicht rudert. Und Lennart Krill lag eigentlich nur da. Und das war schon irgendwie komisch.
Im Grunde genommen war allen Beteiligten klar, das ist was Schwerwiegendes, dass sich Lennart dort am Knie verletzt hat. War augenscheinlich schwere Knieverletzung. Und er wird eine Weile ausfallen. Es trifft ihn brutalst hart, muss man sagen. Er hat sich jetzt den Platz zwischen den Pfosten erkämpft. Er hat gut pariert. Er hat wirklich dort hinten auch eine Ruhe ausgestrahlt. Er hat gute Paraden gezeigt. Er war auch ein Punkt, warum Dynamo die letzten beiden Spiele gewonnen hatte. Klar, den Elfmeter in Bochum verschuldet. Aber trotzdem, er strahlt irgendwas aus. Und wieder einmal in seiner Karriere trifft es ihn irgendwie brutal hart. Und ich glaube, das spüren auch viele Menschen. Das hast du auch im Stadion gemerkt. Das ganze Stadion hat dann seinen Namen gerufen. Und es gab viel, viel aufmunternden Beifall. Es gab dieses Bild vom K-Block mit seinem Trikot. Da haben viele wirklich ein feines Gefühl gehabt.
Ja, das sind, wenn wir vorhin von diesen Geschichten erzählt haben, die der Fußball schreibt bei Vincent Vermeer, sage ich bei der Lennart Köll-Geschichte jetzt fast, A, für ihn selber, du hast es gerade angesprochen, persönlich, natürlich irgendwo fast schon tragisch. Vor allen Dingen in dem Zusammenhang, dass er jetzt gerade eine Woche, so sage ich mal in Anführungsstrichen, die neue echte Nummer 1 gewesen ist, weil eben auch Tim Schreiber wieder fit war und er trotzdem im Tor geblieben ist. Und zum anderen, ja, Geschichten, die Dynamo Dresden und seine Torhüter schreiben, das reiht sich ja irgendwie ein. Ich musste dann gestern denken, mir sind Namen Dennis Eilhoff, Klaus Boden, Benny Kirsten, Patrick Wiegers, die alle irgendwie eine Verletzungsgeschichte hatten und aus dem Tor rausgingen. Die endeten nicht alle dann so schlimm wie vielleicht jetzt zum Beispiel beim Dennis Eilhoff, der dann seine Karriere beenden musste. Aber ja, Dynamo
bei Bernhard Jakubowski
oder auch Bernd Jakubowski, genau, also, den hatte ich jetzt gerade noch vergessen.
Und an die Funkelbrüder.
Ja, also insofern Dynamo und Torhüter und Verletzung, das ist ein ganz eigenes Kapitel. Und da steht jetzt auch der Lennart Krill, der Name Lennart Krill mit dabei. Das ist schon irgendwie echt krass und berührend und ja, andererseits, wenn wir es jetzt leistungssportlich professionell betrachten, zum Glück ist Tim Schreiber wieder fit. Also stell dir das Ding jetzt mal einfach noch 3 Wochen vorher vor. Und passieren kann das ja, wie wir sehen, in jedem Training, in jedem Spiel. Der ist ja einfach nach vorne gelaufen, da war ja null Gegnerdruck, nichts war ja da.
Naja, Daniel Mesenhöhler ist jetzt auch kein Kneipentorhüter. Also du hast schon auf der Sicht 3 gute Torhüter
gehabt.
Aber ich bin
jetzt
bei
hast
dir.
Jetzt hast du ja nur noch 2, ne? Und das geht ja dann schon schnell. Also
was war's denn jetzt? Bockst genau, jetzt einen aus?
Genau, wir können das Thema insofern gerne auch mal noch weiter und fürs Erste zu Ende diskutieren. In die Winterpause gehen die mit den beiden, das ist klar. Das hat ja Thomas Stamm gestern auch deutlich gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt mein Gefühl und denke, so wird es dann auch werden, dass man sich in der Winterpause angucken wird. A, wie ist unser Torwartteam? Also Tim Schreiber, Daniel Mesenhöhler. Wer ist jetzt die neue Nummer 3? Ist das Marlon Grafe beispielsweise aus der U23? Ist der so weit, dass der im Zweifel bei einer Verletzung von Schreiber oder Mesenhöhler oder bei einer roten Karte, die ja auch immer passieren kann, ist Marlon Grafe so weit, dass man ihm das zutraut? Und B, ich glaube, was auch mit reinspielen wird, wie lange fällt Lennart Krill jetzt tatsächlich aus? Ich glaube, das weiß der Verein ja intern schon viel klarer. Öffentlich ist das Wort monatelang kommuniziert. Monate beginnt, ist die Mehrzahl, beginnt ab 2. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es bei 2 Monaten nicht bleiben wird. Aber wenn es am Ende 3 sind, da reden wir ja dann irgendwie von Februar, da musst du, glaube ich, im Winter nicht reagieren. Aber wenn die intern wissen, wenn alles gut läuft, ist der erst im April vielleicht zurück, vielleicht aber auch gar nicht, weil es gibt ja auch keine Garantie, dass alles reibungslos läuft nach so einer OP. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass Dynamo im Winter den Transfermarkt nochmal sondiert und sich für ein halbes Jahr jemanden ausleiht. Weil im Sommer hatten sie ja entschieden, dass das Duo Mesenhöhler-Schreiber jetzt so nicht reicht, dass sie da schon gerne noch einen dritten dazu nehmen wollten und sie haben sich bewusst für eine potenzielle Nummer 1 entschieden und das hat ja Lennart Krill jetzt gerade auch bewiesen. Sie haben sich nicht entschieden für einen neuen, in Anführungsstrichen, Philipp Böhm wie in der Vorsaison, so eine klassische Nummer 3. Insofern denke ich, werden sie im Winter schon nochmal überlegen und, das muss man dazu sagen, im Winter bis Ende Januar ist ja auch die letzte Chance, überhaupt jemanden zu verpflichten, ne? Wenn ich das richtig weiß. Kannst du ab Februar dann gar keinen, auch keinen vereinslosen Spieler mehr verpflichten. Insofern wird dann spätestens im Trainingslager in der Türkei sicherlich nochmal genau abgewogen.
Das war eine Position, auf der sie aus meiner Sicht natürlich nichts machen wollten. Wenn die drei zur Verfügung gestanden hätten, hätten sie da nicht reagiert. Aber ich muss ein bisschen an Energie Cottbus denken, wo sich Bethke verletzt hat. Der kommt jetzt so langsam zurück. Und Pele Wollitz hat zuletzt gesagt, er wird da definitiv nichts ändern, weil Funk so sensationell und richtig gut hält, dass er den hinten drinnen lässt. Der hat Bundesliga gespielt, von dem sind sie alle überzeugt. Und das sind Spieler- und Torhüterschicksale, die es dann gibt. Ich bin echt gespannt, was Dynamo jetzt macht. Ob sie eine Ergänzung holen, ob sie einen Top-Torhüter holen, der Schreiber richtig Konkurrenz macht, oder ob sie sagen, Vertrauen in Schreiber, Mesenhöhler und Grafe. Bin mal gespannt.
Und ich sag mal so, diese Entscheidung triffst du womöglich noch mal ein Stück weit anders in Abhängigkeit einer sportlichen Situation. Schrägstrich, wo stehe ich in der Tabelle? Aber da wird sich, glaube ich, bis zur Winterpause jetzt nicht viel ändern. Und da ist es egal, wie viele Punkte Dynamo in den letzten drei Spielen holt. Also die werden bestenfalls das neue Münster, also irgendwie vielleicht 3-4 Punkte Vorsprung haben auf die Abstiegsplätze. Und das wäre schon ein Idealszenario. Und selbst dann ist man ja jetzt in keinster Weise sicher.
Oder man schult Ayas Zazar um.
Der hat ja am Sonntag noch nicht wirklich nachweisen können, ob er ein guter Torwart ist. Was wir aber jetzt
Konrad
wissen...
Konrad Fabert ja, wollte die Katze spielen. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, Tino, ich dachte auch erst, der ist dann drinne gewesen. Und ich habe ja kommentiert, ich muss mit dem Moderator sprechen. Und ich habe dann auch wirklich anfangs von Faber gesprochen, weil ich diesen Wechsel und mit diesen Trikots, und das war ein Tohuwabo und ein Durcheinander, erst gar nicht mitbekommen haben.
Das stimmt. Zuerst hatte Conny Faber das Trikot. Und dann war es doch Ali Zazar und Thomas Stamm hat es uns ja danach ein bisschen auch erklärt.
Conny ist auch einer, der immer mal wieder gerne zwischen dem Pfosten steht. Wenn wir vielleicht mal einen längeren freien Teil haben oder auch mal in einem Trainingslager, Ali auch. Und war mir wichtig, dass sie es entscheiden, dass der reingeht, ein gutes Gefühl hat. Ja, habe dann aber mich nochmal umentschieden, weil es einfacher war, da ferner auf die Doppel-6 zurückzuziehen mit 5-4-0. Dann nicht Ömi ganz hinten verteidigen zu lassen und dann vielleicht einen zentralen Spieler wie Ali oder Duffy auf die Seite zu nehmen. Deshalb nochmal umentschieden. Können wir nächstes Mal besser lösen. Die Thematik hatten wir bis jetzt im Vorfeld nicht besprochen. Von daher froh, dass es so geklappt hat und dass es dann nur noch ein paar Minuten waren.
Die beiden, die könnten so, erinnern mich so ein bisschen an so ein Handball-Torwart-Duo. Das sind ja oft auch unterschiedliche Typen. Da wäre auf der einen Seite die Krake Kassar und Katze Conny, weißt du, unser Dynamos neues Torwart-Duo. Nee, dass die beiden im Training ja schon gerne mal in die Kiste gehen und deshalb einer von beiden eben auch im Tor stand. Aber ich weiß gar nicht, ob man das Dynamo hoch anrechnen kann oder ob man das eher Düsseldorf vorwerfen muss. Zazar hat ja nicht einen Ball in der Hand gehabt. Also auch Düsseldorf hat es dann in diesen 5 Minuten, die es danach gab, nicht geschafft, nochmal irgendeinen Schuss auf dieses Tor zu bringen. Und machen wir uns nichts vor, die Chancen, wenn ein Feldspieler im Tor steht, sind schon um einiges höher. Dass da ein Schuss, der jetzt nicht ganz mittig kommt, und selbst wenn er mittig kommt, den musst du als Spieler, als gelernter Spieler auch erstmal irgendwie abwehren. Es waren echt dann zittrige Minuten, muss man nochmal sagen. Ne? Und das hörte und hörte nicht auf. Wir waren am Ende, glaube ich, 10 oder 11 Minuten drüber. Also alles gerechtfertigt, jetzt gar keine Kritik an der Nachspielzeit. Aber das war schon, bis wir dann die 3 Stück Stollen für die 3 Punkte essen konnten. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Ne? Und danach war die Aufregung natürlich auch groß.
Ja, über 12 Minuten hast du nachgespielt. Also das ist wirklich krass gewesen, weil sich ja dann auch noch Christoph Daferner verletzt hatte im Zusammenprall mit Düsseldorfs Keeper. Und Christoph Daferner dann mal noch den Gedächtnistorbahn bekommen hat. Also das waren wirklich bewegende Schlussminuten dort im Stadion. Da ist echt eine Menge passiert und die Erleichterung war natürlich umso größer, als dann endlich der Schlusspfiff kam. Wir hören mal rein, was Niklas Hauptmann nach dem Schluss gesagt hat.
1456 Tage hat es gedauert, bis Dynamo mal wieder einen Zweitliga-Einsieg feiern kann. Heute ist dieser Tag. Es ist ein wirklich befreiendes Gefühl, oder?
Teilweise ja. Jetzt muss ich sagen, mit der Aktion mit dem Lennart hinten raus, das trübt schon. Auch wenn wir jetzt nicht wissen, was es genau ist, aber es sah jetzt eher nach was Schwerwiegenderem aus. Das trübt natürlich. Klar, insgesamt drauf geschaut, haben wir jetzt lange drauf gewartet. Ich glaube, die Menschen haben drauf gewartet und die haben es verdient. Du hast genau nachgezählt anscheinend die Tage. Aber für uns einfach wichtig, mal den Leuten zu Hause einen Sieg zu schenken.
Bis zur 83. Minute habt ihr eigentlich alles im Griff gehabt. Da sah es auch danach aus, als wenn ihr mal zu null hinten spielen könntet. Dann Gegentreffer und dann eine wilde Schlussphase, die ihr mit 10 Mann und ohne Torhüter beendet.
Ja, es ist halt dann leider so, wie es im Fußball immer ist. Du hast viele Chancen zum 3-0, glaube ich, wo wir einen machen müssen. Und dann ist es so, dass der Gegner dann mit der einen Aktion zum Anschluss kommt. Und dann ist logisch, dass sie drücken, dass wir versuchen, alles wegzuverteidigen. Du sprichst an, dann kamen noch die Umstände hinten raus dazu. Aber was man gesehen hat, und ich glaube, das zieht sich eigentlich durch die ganze Saison, dass wir alles reinschmeißen. Ich glaube, die Leute honorieren das auch. Ja, und dann haben wir uns das auch verdient. Dann ist das Spielglück, was wir in den ersten Spielen einfach nicht hatten, das haben wir jetzt, aber das erarbeitest du dir.
Wie hast du die handgestoppten 12 Minuten Nachspielzeit, auch die schlimme Verletzung auf der Bank erlebt? Das ist ja dann fast zum Verzweifeln, wenn man da wirklich zittern muss und nicht mehr eingreifen kann.
Ganz genau, das ist das Schlimme, wenn du dann nicht mehr eingreifen kannst, nur noch zuschauen kannst. Und ja, beim Lennart hat man dann leider relativ schnell gesehen, dass es nicht weitergeht. Denken an ihn und sind natürlich trotzdem erleichtert über den Sieg heute.
Und? Ich weiß, ihr Fußballer guckt alle nie auf die Tabelle. Endlich mal wieder nicht Abstiegsplatz. Also der Blick auf der Tabelle macht am ersten Advent auch Spaß.
Ja, ich schaue jetzt auch nicht jeden Tag auf die Tabelle, aber brauchen wir jetzt auch nicht rumlügen. Natürlich ist dir bewusst, wie die Tabelle aussieht und wie die anderen Mannschaften gestern und vorgestern gespielt haben. Von daher war uns klar, dass wir heute einen Sieg brauchen.
Was wir natürlich oben gar nicht mitbekommen haben, und was, glaube ich, auch die wenigsten mitbekommen haben, was der Verein dann aber relativ fix in Form von Thomas Stamm öffentlich gemacht haben, proaktiv, war diese rassistische Beleidigung an Düsseldorf-Spieler Emanuel Ignor. Also ich sag ja, das Stadion ist jetzt keine Oper und ich weiß, dass man emotional und leidenschaftlich in so einem Stadion ist, dass es da auch mal ein Schimpfwort gibt. Aber ganz ehrlich, rassistische Beleidigung, absolutes No-Go. Einfach zu Hause bleiben, so wie es Thomas Stamm gesagt hat.
Da die Bitte an die Leute, nicht mehr ins Stadion zu kommen, die sowas äußern. Es hat hier gar nichts verloren, nicht nur in dem Stadion, sondern grundsätzlich in der Gesellschaft. Bin wirklich fast sprachlos, weil es leider würdest du gerne hier sitzen und sagst, ja, nächster Dreier. So finde ich, trübt es extrem durch die Verletzung, aber vielleicht noch viel mehr durch den Vorfall, der dann eigentlich in der gleichen Aktion, wo der Spieler beim Einwurf wartet. Hat nichts im Fußball verloren und gerne die Leute, die es waren, zu Hause bleiben oder die drumherum sind, nächstes Mal so mutig sein, dass man da weiß, wer das ist.
Das hätte es am Sonntag tatsächlich nicht gebraucht, aber alle Beteiligten haben in der Form auch sehr, sehr gut, finde ich, reagiert und haben da das Richtige gemacht.
Ja, der DFB hat ja am Tag danach auch nochmal das Schiedsrichterteam gelobt, wie sie mit dem Fall umgegangen sind. Und ich möchte an der Stelle jetzt auch explizit mal Dynamo loben. Ich meine, oft genug beschweren wir uns über die Wege und Mittel der Kommunikation. Und ich finde, in dem Fall haben sie das super gemacht. Du hast gerade gesagt, Thomas Stamm hat den Vorfall, diese rassistische Beleidigung in der Pressekonferenz öffentlich gemacht und hat mit seinem Statement auch zugleich ein Zeichen gesetzt. Und da hat es Dynamo Tatsache mal geschafft, selber zu kommunizieren, zu agieren und nicht zu reagieren. Und auch da, was muss man sagen, das ist echt beispielgebend. Und all das, was du zu dem Vorfall gesagt hast, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich meine, du hast ja gesagt, das hat im Stadion niemand mitbekommen. Es hat genau wahrscheinlich 3, 4 mitbekommen. Der eine oder die eine, die da irgendwas gerufen hat, ne? Die wird das wohl wissen. Und dann die 2, 3 drumherum. Und da gab es ja dann auch den Appell von Thomas Stamm, dass man da vielleicht auch das nächste Mal, das ist ein frommer Wunsch und das ist ein großer Wunsch, aber es ist ein berechtigter Wunsch, da das nächste Mal einschreitet. Aber vielleicht, und das wäre das Beste, gibt es so nächstes Mal gar nicht.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Tino, ich schlag vor, jetzt hören wir mal rein ins Gespräch mit Paco Destot, was ich geführt habe. Launige Runde mit ihm rund um Dynamo Dresden, Situation zweite Liga, gab eine Menge zu besprechen. Haben natürlich auch nochmal ausführlich über den Sieg gegen Fortuna Düsseldorf gesprochen. Weißt du, wie der SV Sandhausen gespielt hat?
Hat gewonnen. Siegesserie jetzt so langsam. Die rollen das Feld jetzt von hinten auf.
Ergebnis?
2-1, glaube ich.
Sehr gut. Gegen die Stuttgarter Kickers.
Das Interview.
Mensch, und da wollte ich eigentlich dem Kollegen Tino Meyer, der ja bei uns in der Runde so ein bisschen der Sandhausen-Ultra ist, heute eine Freude bereiten und wollte ihm ein Gespräch mit einem Sandhausener bescheren. Dann ist er nicht da. Aber ich freue mich umso mehr, wie in alten Zeiten. Paco Testroth. Paco, guten Tag.
Guten Tag, Jens. Ich freue mich auch.
Mensch, Paco, und das war ein gutes Wochenende für uns beide, oder? Auch du hast ja am Sonntag gespielt, warst erfolgreich, auch Torschütze gewesen.
Ja, wir sind im Gleichschritt am Wochenende marschiert, würde ich mal so sagen. Beide 2-1 Heimsieg. Ja, so startet sich's gut in die neue Woche, denke ich mal.
Ja, dieses Grundgefühl ist ein ganz, ganz anderes. Also auch hier in Dresden, erster Heimsieg nach elendlanger Zeit, zweiter Sieg in Folge. Ihr habt gegen die Stuttgarter Kickers gewonnen. Seid im soliden Mittelfeld, der Blick geht nach oben, aber euch schmerzt natürlich der verpatzte Saisonstart.
Ja, komplett. Also wir haben jetzt aus den letzten 7 Spielen 6 Siege geholt. Damit wäre man normalerweise ganz oben, wenn man nicht so einen katastrophalen Saisonstart gehabt hätte. Wir rennen der Musik halt echt immer noch hinterher, weil wir waren ja zwischenzeitlich, glaube ich, 19 Punkte Rückstand auf Freiburg. Jetzt sind es nur noch 8. Es sind aber 8. Und 8 sind 3 Spiele bei noch verbleibenden, was haben wir, 15 Spiele nur noch. Wir sind ja schon mitten in der Rückrunde. Ist halt schon eine Hausnummer. Ja, mal sehen. Wenn wir weiter natürlich die Spiele gewinnen, dann wird es auch noch was werden. Aber du darfst ja keine Fehler erlauben.
Und du hast im Herbst deiner Karriere das Toreschießen noch nicht verlernt. 13 Tore ist eine gute Zahl.
Ja, ich habe jetzt, glaube ich, in 19 Spielen 19 Scorer. 13 Tore, 6 Vorlagen. Bin damit ganz zufrieden. Toreschießen ist wie Fahrradfahren. Das hat man einmal gelernt und verlernt man nie mehr.
Du, das sag aber mal dem Stürmer, dem man dann die Minuten anzählt, wenn er nicht getroffen hat. Da erzählst du dem was vom Fahrradfahren, da guckt er dich an und spricht eine Weile nicht mit dir. Also das erzähle ich dir auch mal, wenn du den nächsten Torstreck hast. Das verlernt man nicht. Nur gut, aber das ist das Selbstbewusstsein eines Stürmers, der am Wochenende getroffen hat. Du hast schon gesagt, ihr seid jetzt schon mittendrin in der Rückrunde. Ihr habt auch nur noch einen Spieltag, spielt jetzt am Wochenende gegen Kassel. Und dann eine schöne lange Winterpause. Der Traum eines jeden Fußballers. Also du kannst eigentlich auch Weihnachten und so richtig schön genießen. Anders als in den Jahren zuvor.
Ja, ist schon verrückt. Also als ich auf den Plan geguckt habe und da gesehen habe, 6. Dezember ist letztes Spiel und wir starten, glaube ich, am 18. Februar. Ich dachte, wow, ist ja wieder wie in der WM-Zeit, als die WM in Katar war. Stimmt, da war so ewig lange Pause. Ja, ne, also wir werden die Zeit nutzen, um, ich meine, wir müssen ja trotzdem warten, bis Ferien der Kinder sind, um in Urlaub zu fliegen. Aber dass ich einmal mal Mitte Januar mit Michelle in Kurzurlaub fliegen kann. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, weil normalerweise war spätestens am 3. Januar Start. Und da muss man ja schon immer drum kämpfen. Also ist besonders, aber ich finde es ganz gut.
Das glaube ich dir. Hier in Dresden wird ab 2. Januar wieder trainiert. Da überlegst du dir, was du am Neujahrstag machst. Da heißt es am Neujahrstag gut regenerieren, um am 2. Januar dann fit zu sein, um den Trainer einen guten Eindruck zu machen.
Ich habe ja tatsächlich in Aue damals am 31. Dezember mal trainiert. Am einen ist ja am 1., das war vor. Aber wir mussten ja, weil wir haben doch am 6. Januar gespielt. Und dann haben wir, ich weiß es noch ganz genau, am 1. Januar haben wir Handball-Kopfball gespielt. Das war der Gaudi.
Ja, aber ich glaube, das ist für jeden eine halbe Zumutung, oder?
Ach, Katastrophe war das, muss man wirklich sagen, weil die sind ja dann trotzdem auch noch Menschen und das gehört ja dann auch mal dazu, dass mal an Silvester vielleicht 1-2 Gläschen trinkt und so. Und das musste dann so mit, ja, angezogene Handbremse. Das war irgendwie komisch und so. Der Neujahrstag war natürlich lustig, dann als wir Handball-Kopfball gespielt haben. Aber ja, jetzt dieses Jahr wird auch spannend. Also muss ich echt sagen, also einfach nochmal eine komplette Vorbereitung. Wir starten am 12. Januar bis zum 18. Februar. Überleg mal. Muss das einfach nochmal machen. Ey.
Da kriegst du ja auch das Trainingslager sicherlich ein bisschen günstiger, weil du dann in der Zeit fährst, wo viele Truppen schon wieder längst im Ligabetrieb sind.
Tja, da gehe ich von aus. Ne? Und vor allen Dingen wird wahrscheinlich die Zeit dann auch sinnvoll sein, weil man muss ja sagen, in den letzten Jahren war es ja gar nicht mehr so sinnvoll, im Januar ins Trainingslager zu fahren, weil die Bedingungen waren ja eigentlich immer top. Das wurde ja eher immer so Richtung, ja, Ende Januar, Februar wurde es ja erst schlecht so. Mal sehen, was wir machen werden. Jetzt haben wir erst noch mal ein Spiel.
Du warst am Samstag, hast du bestimmt mitbekommen, Thema im Sportstudio, ne?
Ja, habe ich mitbekommen. Ja, ich habe es mir angeschaut, klar, weil ich schaue mir sowieso Sportstudio gerne an und wenn dann Sabrina noch zu Gast ist, noch mehr und als sie dann auf einmal meinen Namen erwähnt, dachte ich, oh, was kommt jetzt und so und ja, wir hatten damals echt ein interessantes Gespräch und so. Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, dass es so ein prägender Satz war so für sie, aber ist ja scheinbar wirklich so in Erinnerung geblieben. Und ja, man muss ja schon sagen, sie ist ja ein absolutes Vorbild für alle Frauen, die den Weg in den Profifußball, in den Profimännerfußball gehen wollen. Und ich finde, sie macht es ja auch einfach beeindruckend. Deswegen ist schon eine gute Trainerin.
Wollen deine Töchter jetzt tatsächlich Fußballtrainerin werden?
Das weiß ich nicht, aber meine Tochter ist tatsächlich im Moment auf dem Fußballtrip, meine Große, und der Wichtel ist auch bei uns zu Hause eingezogen und sie mussten sich vorstellen und da stand einfach drin, ich liebe Fußball. Also ich habe auch gedacht, wow, was ist hier los? Ne? Aber
das die ist Gene dann doch, hast du dann doch weitergegeben.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird, wenn ich sie mal umgrätsche.
Position auch schon klar, also dort vorne?
Nee. Position auf dem Feld mit ihren Freundinnen und irgendwie probieren, den Ball zu berühren.
Okay, also wir sind dann noch im ersten Stadium des Fußballerdaseins.
Im allerersten Stadium.
Gut. Da siehst du ja am Wochenende den Kollegen Sören Gonter. Wenn man sich so trifft aus alten Zeiten, über welche Vereine spricht man denn dann so?
Über welchen Verein sprechen wir im Moment wohl? Was sind denn da wohl die Nachrichten, wenn man die offiziellen Nachrichten liest? Wie sind denn da wohl die Fragen von uns?
Okay.
Wir haben ja immer noch eine Gruppe so zusammen aus Auerzeiten dann halt mit Florian, okay, sind auch Dynamo-Zellen, Florian Ballas, Florian Krüger, Sören und ich. Und natürlich flattern die Artikel dann rein und
wie kann ich dort Teilnehmer in dieser Gruppe werden? Ich würde dort gerne reinkommen.
Unmöglich.
Vielleicht gibt's. Ich würde dort gerne mal Mäuschen. Ich bin wirklich nur stumm. Ich will ja gar nicht schreiben. Ich will einfach nur ein bisschen lesen.
Ja, denke ich mir.
Ich würde es auch nicht veröffentlichen, aber einfach nur gucken, was ihr da so schreibt. Und jetzt klar, am Wochenende seht ihr euch. Sören macht dort auch einen guten Job bei Heißenkassel. Mal sehen. Also ich bin gespannt. Geht's auch gut. Wir wollen auch ihn demnächst mal hier im Podcast mit dabei haben. Wie war's bei euch jetzt am Wochenende? Auch mit 12 Minuten Stille, oder? Ah, das hat für mich, also ja. Du kriegst es ja auch mit. Ganz ehrlich, das ist so wirklich wie Corona-Vibes. Wenn gar nichts ist, wenn du denkst, hier Mensch, K-Block und so. Und dann, nach diesen 12 Minuten, Kojo bei uns. Und dann kriegst du, weil du merkst, das ist Fußball, Freunde. Das brauchen wir. Und das soll uns bitte nicht weggenommen werden.
Ja, man muss sagen, wir hatten leider 90 Minuten relative Stille, weil sich die beiden Fanlager am Morgen in der Stadt getroffen haben.
Oh.
Und dementsprechend nicht mehr ins Stadion gekommen sind. So, also es waren die normalen Zuschauer da und unsere Fans auch da, aber die zwei Ultrasgruppen, sowohl von Stuttgart als auch von uns, waren nicht im Stadion. Das hat man dann doch gemerkt und ja klar. Also ich kann mich daran erinnern, als ich damals vor dem Spiel Aue gegen Dresden gesagt, als Corona war, wo ich gesagt habe, naja, ohne Zuschauer spielen kann ich mir niemals vorstellen, dann können wir Fußball auch aufhören, weil das macht es ja aus. Und jetzt ist schon krass, ne? Also klar, man merkt es extrem, weil das ist ja das Besondere am deutschen Fußball vor allen Dingen. So, in anderen Ländern ist es ja anders, weil es ja gar nicht diese Ultragruppierungen gibt, so die so für die dauerhaften Fangesänge sind. Aber dafür lebt man ja auch, davon spricht man von Spielen, gerade in Dresden. Also ob als Heimmannschaft sowieso, aber auch als Gastmannschaft, darauf freut man sich ja doch, weil man immer wieder gespannt ist, was werden es für Choreos werden, wie wird die Stimmung werden. Und ja, also eine totale Katastrophe. Und ich habe jetzt gerade noch ein Gespräch mit unserem Sportdirektor darüber geführt, so was denn mit diesem, weil es ging um Pyrostrafen und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, so, ja, es wird jede einzelne Pyro-Fackel wird gezählt. Und dann, ich sage, ja, um was bringt das? Also du schadest doch nur dem Verein. Und das sind ja dann doch immer wieder diese Bilder, die auch um die Welt gehen und so. Und ja, du musst halt echt aufpassen, dass wir uns nicht noch weiter entfernen, weil es sind einfach so viele Dinge, wie jetzt gerade mit den Rechtevergaben. So, wo man einfach, also Jens, ich habe am Samstag, wollte ich Bundesliga-Konferenz gucken. Wir haben erst Konferenz geguckt und dann wir sind gestartet bei Sky und ich habe es nicht hingekriegt, ne, weil da waren immer diese kleinen Bilder und ich denke, was ist denn das, ne? Dann habe ich irgendwann, okay, stimmt, DAZN. Ja, habe ich DAZN umgeschaltet, haben wir da die Konferenz geguckt, dann wurde das Bayern-Spiel ja unfassbar interessant. Dann wollte ich das Einzelspiel gucken, da war ich bei DAZN am Suchen, da war das nicht. Da musste ich ja wieder zu Sky zurück. Also vogelwild. Also ich hoffe nicht, dass es so weit endet, dass wir erste Halbzeit demnächst bei Bibel TV gucken und zweite Halbzeit bei Astro TV. Also so weit sind wir ja bald. Also deswegen, man muss man muss langsam mal aufpassen, ist meine Meinung.
Ja, definitiv. Also wenn du jetzt die Champions-League-Vergabe hörst und siehst, was da geplant ist, dann wieder neue Sender. Nichts gegen die neuen Sender. Die machen es vielleicht auch richtig gut, die Berichterstattung. Aber du siehst ja teilweise gar nicht mehr durch. Und ich würde schon für uns in Anspruch nehmen, Paco, dass wir in der Metalla drin sind. Es gibt ja auch viele, die sagen einfach mal, hey, ich will mir heute mal ein schönes Champions-League-Spiel angucken. Ja. Einfach nur dieses Champions-League-Spiel oder den Spieltag. Die wissen doch gar nicht, wie und wo und was und wann. Also, ich sag mal, WM Magenta, jetzt Paramount und Prime kriegen die Champions League, DAZN die Europa League, dann Sky Bundesliga, DAZN Bundesliga, Magenta dritte Liga. Wer blickt denn da noch komplett durch?
Komplette Katastrophe, muss man wirklich sagen. Ist auch nicht gut. Also, das ist nicht zielführend und
ja. Und bei der Pyrotechnik sehe ich es halt wirklich so, wo es gefährlich wird, wo Pyrotechnik in einen anderen Block geworfen wird, da hat der Spaß ein Loch, da macht es auch keinen Sinn. Aber mittlerweile, die übertragenen Sender oder die bringen auch alle die Bilder der Choreos und der Pyrotechnik.
Ja, aber man muss ja ehrlich sagen, wenn es in einen anderen Block geht, ist es ein Gewaltverbrechen. Ganz einfach, du gefährdest andere Menschen. Aber das andere, ich bin ja kein Experte, kann man einfach nicht sagen, aber die Bilder sind schon oftmals sehr, sehr schön, muss man einfach sagen.
Jetzt lassen wir uns mal über den Fußball sprechen. Ist alles eine Frage des Kopfes im Profifußball? Das frage ich mich jetzt wirklich, weil Dynamo Dresden hatte 9-mal in Folge nicht gewonnen. Und dann haben alle gesagt, Niklas Hauptmann immer wieder, wir brauchen verdammt nochmal ein Erfolgserlebnis. Wir brauchen nicht nur ein Unentschieden, wir brauchen einen Sieg. Und den Sieg haben sie in Bochum errungen und dann klappt es auch endlich mit dem ersten Heimsieg. Hat man da jetzt irgendwie die Bremse gelöst, irgendwie hat man fast den Eindruck, fast wäre ich geneigt zu sagen, vor Bochum hätten sie vielleicht sogar noch den Ausgleich gegen Düsseldorf gefressen, weil es dann so doof läuft, dann rutscht irgendwie noch einer in der Nachspielzeit rein, spielst nur 2-2, guckst dich dumm an. So bringst du das irgendwie mit 10 Mann über die Zeit.
Also ich sage, 30% ist Talent, aber das haben die ja alle, sonst wären sie nicht in der zweiten Liga. Und ich sage, 70% ist Kopf. Und das musst du einfach sagen. Und wenn du dieses Erfolgserlebnis hast, wie einfach in Bochum, wo der dann auch den Elfmeter verschießt, wo das Spiel sonst wahrscheinlich komplett kippen würde und so. Du hast diesen Moment und du stehst nach dem Spiel mal vor deinen Fans und immer wieder, du hast das Spiel gewonnen und du analysierst anders. Die Woche danach gehst du anders an, weil du analysierst das Spiel ja genauso, aber mit einem Hintergrund, wir haben endlich mal gewonnen. Es hat was gebracht, was wir trainiert haben. Weil sonst bist du immer wieder so, ja, du trainierst das, aber bringt ja trotzdem nichts. Und so, und dann hast du den nächsten Moment und dann kommt dieses Spiel und dann kommt auch ein Gegner, der absolut meiner Meinung nach perfekt gepasst hat, weil die haben einfach wirklich nicht diese Überzeugung, diese Form gerade, Trainerwechsel, da passt fast vorne und hinten nichts. Du hast diese Spezialgeschichte mit Markus Anfang, dass er wieder so nach Dresden kommt und so und dann schlägst du direkt wieder zweimal so zu und ja, jetzt hast du so die Linie gedrückt. Bei einem sehr, sehr spannenden Spiel, da muss man ja sagen, also Bochum liegt vor, Magdeburg liegt vor. Du warst ja schon fast wieder zum Siegen verdammt.
Braunschweig liegt vor.
Braunschweig liegt auch noch vor. Du warst zum Siegen verdammt und setzt dann so ein Aus. Und jetzt hast du alle im Boot wieder. Und jetzt bist du natürlich absolut in der Verlosung wieder drin und du hast gegen zwei Gegner gewonnen, gegen den du gewinnen musstest aufgrund der Tabellenkonstellation. Aber ich bin ganz ehrlich, vor der Saison hat man, glaube ich, nicht gedacht, oh ja, gegen Bochum und Düsseldorf, da müssen wir jetzt 6 Punkte holen.
Ja.
Weil das wären unsere direkten Konkurrenten. Und jetzt hast du diese zwei Ausrufezeichen gesetzt und ja, bist jetzt auch im Flow drin, bist jetzt überm Strich, Heimsieg, Auswärtssieg, jetzt geht die Woche anders los.
Was denkt ein Stürmer, der auch schon mal den einen oder anderen Elfmeter geschossen hat, bei dem Elfmeter in Bochum? Hat man da Mitgefühl oder sagt man, nee, so kannst du keinen Elfmeter schießen in so einer wichtigen Minute? Oder ist es einfach seine Art, Elfmeter so zu schießen?
Ja, ich glaube schon, dass es seine Art ist. Ich habe eine ganz andere Art, weil ich immer der Meinung bin, schieß vernünftig. Geht der rein, super, wenn nicht, sagt aber keiner was, weil du hast mit Überzeugung geschossen. Und das andere ist halt immer eine kleine Zirkusattraktion. Wenn er drin ist, sagst du, ja, klasse ausgeguckt und so. Aber wenn er nicht drin ist, dann ist es von ja arrogant bis fahrlässig und hassend nicht gesehen. Deswegen habe ich da einfach eine andere Überzeugung. Aber da sind wir ja im Wandel der Zeit, weil wenn ich zum Beispiel jetzt auf unsere Liga zurückgucke, Freiberg, die haben auch so einen Schuss, der schießt genauso, der hat, glaube ich, jetzt von 6-6 reingemacht oder so. Das ist ja eine gewisse auch Qualität, wenn man es kann, aber ich könnte das nicht, weil ich brauche eine Überzeugung bei einem Elfmeter und ja,
Muss man sich dann in der Kabine was anhören, wenn der so inner dann verschossen wird? Oder sagt man bei einem 18-Jährigen, ja, den können wir jetzt nicht zu sehr runter machen, weil das nimmt er sich vielleicht zu sehr dann an? Oder wie ist das dann in der Kabine?
Ich finde es Wahnsinn, dass ein 18-Jähriger in der Situation überhaupt geschossen hat. Ja. Also da standen die Spieler auf dem Platz und weiß ich jetzt nicht. Also genauso wie wir damals, Jens, darüber gesprochen haben, wieso hat Kevin Ehlers in Berlin geschossen? Warum hat man ihn im DFB-Pokal den Elfmeter schießen lassen? Warum sind da
vielleicht
nicht andere?
Vielleicht hat er die Überzeugung gehabt.
Klar, aber trotzdem sage ich einfach, es ist manchmal, weiß nicht, Said El Mala, den würde ich jetzt gerade auch einen Elfmeter schießen lassen. Mhm. So, weil ich einfach denke so, yo. Aber ich weiß es nicht. Ich finde da immer noch so gerade so solche Drucksituationen, die sind einfach noch was anderes. Und da würde ich lieber einen etwas erfahreneren hinschicken. Und ich glaube nicht, dass er jetzt sich was anhören muss, weil darf man ja eigentlich gar nicht mehr so, dass man denen zu viel Druck macht. So, das ist ja, hat sich ja alles ein bisschen gedreht. Wenn ich vor 10 Jahren in Offenbach so einen Elfmeter so geschossen hätte, ich wage zu behaupten, ein Robert Wolnikowski, ein Elton da Costa, ein Sead Mage, den hätte ich nicht nochmal so geschossen. Ich hätte gar keinen mehr geschossen danach.
Mhm. Aber auch da haben sich so ein bisschen die Zeiten gewandelt. Und das ist nicht nur so im Fußball, sondern das ist in allen Ebenen des Lebens so. Thomas Stamm hatte alles richtig gemacht vom Bochum-Spiel, personell. Mutige Entscheidung getroffen, 5 Veränderungen vorgenommen, den jungen Friedrich Müller ins Wasser geschmissen. Da gehst du natürlich schon beim Roulette all in.
Ja, wir haben ja schon vor 8 Wochen oder so haben wir ja mal gesprochen, wo er die Systemumstellung gemacht hat und wo es nicht geklappt hat. Da haben wir ja gesagt, so, da hat er sich ein bisschen verbrannt und so. Das war schon mutig und hat überhaupt nicht geklappt. Und vielleicht aufgrund der neuen Konstellation jetzt, dass Sportdirektor weg ist, so ist er vielleicht auch noch mehr in der Position, dass er komplett allein entscheiden kann. Und sehr, sehr mutige Entscheidung, angefangen beim Torwart, dass er darauf gesetzt hat, bis zum Stürmer. Also war für mich schon überraschend, dass ich einen Daferner rausnehme und für May alleine spielen lasse, weil wenn man auf die reinen Statistiken guckt, ist Duffy der Einzige, der bisher funktioniert hat in Dresden, so in dieser Saison. Und jetzt steht jeder da und sagt, hey, für May, 2 Spiele, 2 Tore, Herr Stamm, Sie haben alles richtig gemacht und Sie sind voll im Boot. Und ja, das ist halt das Schicksal des Trainers. Und wenn schief gegangen wäre, hätte jeder da gestanden, hätte gesagt, ja, er ist stur und er zieht nur sein eigenes Ding durch und das kannst du doch nicht machen. So, Jogi Löw hat es damals verkackt, muss man sagen, als er da seine komische Aufstellung gemacht hat, da hat jeder draufgehauen. Thomas Stamm hat es jetzt richtig gemacht.
Wie gesagt, du musst auch Mut haben, als Trainer dann so eine Aufstellung zu wählen. Und in Bochum hat er schon eine Menge verändert, hat ja dann auch begründet, warum er Grill drin gelassen hat, weil er gesagt hat, wir haben schon ein paar Veränderungen auf dem Feld vorgenommen, deshalb wollte er da Kontinuität belassen. Torhüter sprechen wir gleich nochmal. Du hast Vermeer angesprochen, auch Rosipal, das sind jetzt die Doppeltorschützen, die treffen jetzt zweimal hintereinander, Rosipal und Vermeer. Offenbar hat Dynamo jetzt seine Torschützen gefunden, die den Erfolg garantieren.
Ja, aber im Endeffekt ist das scheißegal, Jens. Ruf mal jetzt in Münster an und frag mal, was die zu dem 2-1-Torschützen sagen. Völlig egal in der Situation wie jetzt gerade, musst du nur gewinnen. Und wenn du aus 45 Metern ein abgefälschtes Eigentor machst, die Bälle gehen irgendwie rein und klar, den Moment musst du jetzt bei den beiden ausnutzen. Also gerade als Linksverteidiger 2 Spiele in Folge so zu trennen. In Bochum hat er auch noch die Vorlage gemacht für May. Musst du fliegen lassen, ne? Du hast jetzt noch 3 Wochen bis Weihnachten. Irgendwie die Punkte sammeln, damit du bist jetzt schon in einer viel besseren Situation, aber dass du dich bis Weihnachten noch mal in eine richtig gute Situation bringst. Und das Momentum musst du jetzt gerade mitnehmen.
Vincent Vermeer gegen Bochum getroffen und jetzt gegen seinen Ex-Verein. Ich glaube, du weißt das gar nicht, wie es ist, wenn man gegen seinen Ex-Verein trifft, oder? Du kannst da uns nicht so richtig erzählen, oder?
Nee, das ist...
Hast du mal gegen deinen Ex-Verein getroffen?
Vor allen Dingen auch selten auswärts, so. Da ist dann nochmal so...
Nee, ist schon was Besonderes für einen Stürmer, oder? Also Vincent Vermeer hat auch nicht hinterm Berg gehalten. Ich glaube schon, dass auch eine gewisse Genugtuung für ihn dabei war, nachdem dann mit Itten ein neuer Stürmer kam, seine Zeit quasi abgelaufen ist und er trifft dann zum 2-0 das erste Tor im eigenen Stadion, also im Rudolf-Harbig-Stadion vorm K-Block. Ja, mehr muss ich dir nicht sagen.
Weil Gänsehaut und da träumst du von. Es ist einfach so, weil es ja noch eine sehr spezielle Situation, weil er wurde ja richtig ausgemustert und in Anführungszeichen weggeschoben so. Und dann kommst du zu dem Duell und du triffst dann vor dem K-Block dein erstes Tor in Dresden, weil der Start von Vincent Vermeer war schon sehr, sehr unglücklich in Dresden, muss man sagen. er kommt da und hat, was hat der?
Virusinfekt gehabt.
Genau, das war es damals und war ja wochenlang raus und jeder hat gedacht, Gott, was haben wir denn da geholt jetzt, das funktioniert gar nicht. Und deswegen ist schönste Gefühle für einen Stürmer und dann auch noch so ein wichtiges Tor. Das war ja nicht nur, dass es gegen Düsseldorf, sondern das war ja so wichtig auch für Dynamo. Und er hat, glaube ich, vor 2 Jahren seine Klasse in Düsseldorf unter Beweis gestellt schon. Da war er wirklich top. Letztes Jahr war jetzt nicht so erfolgreich, aber es scheint jetzt, als wenn man da die Trainer-Spieler-Kombination wieder gefunden hat. Und das macht einfach so viel aus. Wenn du weißt, wie der Trainer tickt und der Trainer weiß, wie der Spieler tickt und du hast dieses Grundvertrauen, das ist immer das Wichtigste. Und ich meine, ich habe es jetzt wieder gesehen. Ich habe jetzt ja in den letzten 3 Wochen, glaube ich, eine Trainingseinheit gemacht, aber trotzdem 2,5 Spiele gespielt, weil ich ja einfach einen Faserriss hatte und in Frankfurt dann das Vertrauen hatte, dass wir gesagt haben, komm, eine halbe Stunde, das geht schon irgendwie. Und jetzt habe ich bis Samstag nicht trainiert, weil er einfach gesagt hat, nee, ich weiß ja, was du kannst. Und wenn du Samstag beim Training auf dem Platz stehst und es geht einigermaßen, dann klar spielst du. Und das ist halt einfach diese Connection, wenn die da ist, gerade als Stürmer und Torhüter. Ich glaube, das ist noch ganz extrem. Die brauchen das noch anders.
Quatschst du mit Olaf Janssen auch manchmal über Dynamo?
Ja, ab und an schon. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen mal so ein Thema, gerade was die Fans angeht, so, weil wie viel Macht und wie viel Power die so bei diesem Verein reinbringen und so. Aber ist ja schon sehr, sehr lange her, bei ihm noch viel länger als bei mir. Und aber klar, natürlich ein besonderer Verein für uns beide.
Du hast Vermeer angesprochen, bei dem scheint jetzt auch, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn es dann mal läuft, dann ist auf einmal auch da die Bremse offenbar gelöst.
Ja, das ist ja oftmals so bei Stürmern, deswegen muss ich auch mal sagen, ich hatte da auch mal so einen gewissen Trick, wenn ich mal 2 Spiele oder so nicht getroffen habe. Ich habe ja einfach das Glück gehabt in meiner ganzen Karriere, glaube ich, dass ich nie eine lange Durchstrecke hatte. So. Also das war immer so, dass ich immer meine Tore gemacht habe und funktionierte, aber manchmal ist es wie verhext, dann kannst du nichts machen und dann habe ich es echt auch immer so gemacht. Ich habe mir den Ball einfach hingelegt, 5 Meter vom Tor, leere Tor und einfach die Bälle reingehauen. 10, 20 Stück, einfach um dieses Feeling wieder zu bekommen. Das Tor ist doch riesengroß und nicht nur der Torwart ist riesengroß und das Tor ist total klein. Und wenn der Erste dann reingeht, dann ist es doch so oft so, dass dann einfach bub, bub, bub die Bälle wieder reingehen. Und das ist einfach enorm wichtig, weil die 2 Tore von Vermey haben einfach 6 Punkte jetzt gebracht.
Lass uns ganz kurz noch einen Satz über Christoph der Ferner, du hast ihn gerade schon angesprochen. Für den nicht einfach, der hat aber uns letzte Woche gesagt, geht nur um die Mannschaft. Ich schätze Christoph der Ferner wirklich auch als absoluten Teamplayer ein. Der richtet alles darauf aus, dass es der Mannschaft gut geht. Aber für ihn natürlich keine einfache Situation, vom Startspieler jetzt zum Wechselspieler mutiert zu sein.
Ja klar, persönlich natürlich immer nicht so cool und man denkt ja auch mal, man muss auf dem Platz stehen, man will auf dem Platz stehen, das ist ja völlig klar. Ich schätze aber Duffy, so wie ich ihn kennengelernt habe, schon auch weitsichtig ein, dass er weiß, seine Situation wird sich wahrscheinlich auch wieder schnell wieder ändern, dass er auch wieder auf dem Platz stehen wird. Und man muss ja wirklich sagen, gerade ist eine sehr, sehr spezielle Situation, wo du wirklich jeden Punkt unbedingt brauchst, weil auch Duffy will nächstes Jahr unbedingt mit Dresden weiter in der 2. Liga spielen und will nicht absteigen. Von daher glaube ich schon, dass er da eine große Weitsicht hat und dieses jetzt 5 Minuten nur zu spielen, das ist natürlich auch schon sehr, sehr wenig und sehr, sehr hart. Aber im Normalfall wird eine Einwechslung ja in den SV auch wieder in der 60. oder so kommen und er hat seine Spielanteile. Das ist immer so, man muss zumindest trotzdem Teil vom Team bleiben. So, das so, also wenn man mal nicht spielt, das ist natürlich, jeder will vom Beginn spielen, aber wenn du merkst, hey, du bist der erste oder zweite Einwechselspieler und du hast deine 30, 35 Minuten Spielzeit, dann geht das immer noch mehr, vor allen Dingen, wenn du Erfolg hast und so. Wenn du dann irgendwann so in die Rolle kommst, das Nummer 16, 17, 18 und du kommst gar nicht mehr auf Minuten und machst nur noch deine Läufe nach dem Spiel und dein Trainer, dann wird's frustrierend, dann wird's auch hart und so. Aber Jens, unser Stürmerleben geht so schnell und der wird wieder irgendwann demnächst kommen und dann macht er das Siegtor und dann dreht sich das schon ganz schnell wieder. Also ich glaube, da ist er cool genug.
Das wird sich wahrscheinlich auch Tim Schreiber denken. Der wird sich auch gedacht haben, naja, jetzt sitze ich erstmal eine Weile auf der Ersatzbank und so schnell ändern sich die Verhältnisse. Auf einmal ist Tim Schreiber wieder die Nummer 1, weil sich Lennart Grill schwer verletzt hat in der Nachspielzeit gegen Düsseldorf. Das sah schon sofort bei der Aktion danach aus, dass das eine schwierigere Verletzung ist. Und dann konnte ja Dynamo nicht mehr wechseln. Hast du selbst mal im Tor gestanden in deiner früheren Zeit oder hätten sie dich nicht reinstellen können?
Doch, in der Jugend auf Schalke war ich 2. Torwart damals. Wir hatten nur einen Torwart und komischerweise immer, wenn wir auf Asche gespielt haben, konnte der nicht spielen, hatte er irgendwas. Da stand ich ein paar Mal im Tor. Danach im Profifußball stand ich nie im Tor. ich wage zu behaupten, ich bin, glaube ich, ein ganz guter Elfmeter-Torwart. Das habe ich im Training mich öfters mal reingestellt und auch durch den einen oder anderen pariert. So im Spiel muss ich sagen, also ich möchte den Ball nicht unbedingt hinten am Fuß haben und muss dann den Sechser anspielen, weiß nicht so richtig so. Also nee, das wäre, glaube ich, irgendwie nicht so das, was ich gerne machen würde, so mal ein paar Flugparaden zu machen, das wäre bestimmt lustig. Und deswegen, Tim Schreiber, klar, hat er letzte Woche oder in Bochum mit der Faust auf den Tisch gehauen, hoffentlich nicht zu feste bei seiner Hand, das muss man sagen, weil die Situation natürlich gerade als Torwart, da gibt's nur einen, da wird nicht gewechselt, das ist was anderes, aber jetzt ist die Situation, wie sie ist, und ich finde, da sollte der auch gar nicht rumgrummeln, weil der Coach hat sich für eine Sache entschieden, weil sie in den Wochen davor gut war. Man weiß ja auch gar nicht, wie fit er jetzt wieder im Training war, ob er auch schon wieder die Überzeugung hatte und so, und jetzt einfach als Chance nehmen, super, ich bin wieder drin, so, ist natürlich für Lennart Grill eine Katastrophe, aber so ist nun mal unser Fußballerleben. Du hast oftmals, Jens, wie ist meine Karriere in Dresden gestartet? Ich hätte auf der Bank gesessen gegen Chemnitzer FC und auf einmal wurde Tim Werinen zur finnischen Nationalmannschaft eingeladen, samstags, und sonntags habe ich auf einmal gespielt und schieß das Siegtor gegen Chemnitz und nächste Woche Doppelpack, und ab dem Moment, ja, war es kein Thema mehr, dass Uwe Neuhaus mich rausnimmt. Da war die Schirmersituation entschieden. Und manchmal ist es halt einfach im Fußball so, dass das einen Pech ist, des anderen Glücks, und Situation annehmen, genießen. Er darf wieder spielen, er ist wieder die Nummer 1 und genau in Dresden und seine Leistung bringen, weil dann sind alle glücklich und nicht drüber nachdenken, was jetzt in den vergangenen Wochen war.
Du hast schon gesagt, es ist alles eng. Dynamo ist definitiv wieder mittendrin, mitten im Boot. Wie viele Punkte braucht man dann jetzt bis zur Winterpause? Spielt jetzt in Kaiserslautern, dann zu Hause gegen Braunschweig, finde ich ein sehr wichtiges Heimspiel, was man gewinnen sollte. Und dann auswärts in Kiel. Kiel läuft momentan auch eher durchwachsen. 4 Punkte habe ich.
4 Punkte, ja. Mhm. Sag ich auch, wenn du mit 17 nach 17 Spielen reingehst, so, dann musst du eine bessere Rückserie spielen. Aber, dann sagen wir mal so, wenn du 21 Punkte in der Rückserie holst und 38, solltest du schon drin bleiben. Mhm. Denke ich schon. Also natürlich immer, ja, so ein bisschen von den Namen, wenn man guckt, wer so unten mit drin steht. Im Moment von meinem Gefühl sage ich schon, dass die 4 Mannschaften, die gerade ganz unten stehen, sind meiner Meinung nach auch die 4 Mannschaften, die um den Abstieg bzw. um den Klassenhalt spielen werden.
Kommt dann nicht noch eine dazu, die eine ganz schlechte Rückrunde spielt, die auf einmal denken, um Gottes Willen, was passiert denn hier gerade?
Ja, aber wen siehst du denn dann? Weil eigentlich sehe ich...
Münster, Bielefeld?
Na, Bielefeld sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Ich war sehr überraschend so, das muss ich sagen, weil, dass sie jetzt das Heimspiel verloren, aber Bielefeld habe ich auch vor der Saison überhaupt nicht gesehen, weil man muss schon sagen, sie sind mit einer anderen Power aufgestiegen, als Dynamo ist. So, also Bielefeld war eine komplette Überzeugung. Du warst Chancen. Wir haben ja damals auch gegen Bielefeld zu Hause gespielt mit Ingolstadt und so, waren chancenlos sind über uns rüber gerannt. Und deswegen war da schon eine Qualität im Team zu sehen. Wo ich auch immer gesagt habe, das DFB-Pokalfinale kam auch nicht so überraschend. Natürlich gehört da viel, viel Glück zu, aber die hatten die Qualität. Und ich finde, Dynamo ist ein bisschen mehr so ins Ziel reingehumpelt so. Plus mit dem ganzen Kaderveränderungen so. Also das war schon eine andere, da war das Fundament nicht so da. Und deswegen sehe ich Bielefeld eher nicht, haben aber auch nur 4 Punkte mehr als Dynamo. Also muss man aber sagen, da war der Sieg damals von Dresden in Bielefeld auch sehr überraschend. Also das waren Spiele, wo ich nicht mit gerechnet habe. Münster glaube ich nicht. Ja, die spielen super Fußball, die entwickeln sich. Am spannendsten, sage ich, könnte Kiel werden, weil das funktioniert noch gar nicht so. Und das greift überhaupt nicht aneinander, so seit dem Abstieg. Ja gut, Düsseldorf hast du mit im Boot, da muss sich was verändern, da muss sich was entwickeln. Mal sehen, wie es Markus Anfang schafft in der Wintervorbereitung. Ich glaube, die braucht er absolut. Wen hat man noch? Bochum glaube ich einfach nicht. Bochum hat genug Qualität, die werden schon ihre Siege holen. Und der Rest ist dann schon ein bisschen weiter weg, ne? Muss man sagen.
Ja, Fürth, Braunschweig,
die sehe ich komplett.
Magdeburg, du spielst ja gleich zu Beginn der Rückrunde eben gegen Fürth und Magdeburg. Du musst punkten, auf jeden Fall. Also, und du musst trotz der 2 Siege jetzt nachlegen, personell nachlegen. Das darf dir jetzt nicht Sand in die Augen streuen nach dem Motto, na, funktioniert doch, wir gewinnen doch. Also der Kader ist doch gut. Nee, ich finde, du musst trotzdem jetzt in diesen Wochen nochmal klar Bilanz ziehen, sagen, was funktioniert nicht. Und es bleibt natürlich dabei. Die Defensive hat noch nicht einmal zu null gespielt. Ich glaube schon, dass dort an ein paar Stellschrauben gedreht werden muss. Und ich sag auch weiterhin, du musst die Torgefahr auf breite Schultern dort vorne verteilen. Du kannst dich nicht nur auf Duffy und Vermeer verlassen.
Ja, du hast ja Rosipal noch. Nein, ich sehe ich genauso. Was er richtig, richtig gut gemacht hat, ist, ich glaube, das System seinem Spielermaterial angepasst. So, weil für mich hattest du nicht die überzeugenden Außenbahnspieler. Also ich bin eigentlich ein Fan von Jakob Lemmer, muss ich sagen, so, weil ich ich finde, er hat immer geile Aktionen. So, ich finde, der ist voll eingeschlagen, seitdem er aus Offenbach damals gekommen ist. So, der hat eine Qualität und so. Aber trotzdem hast du jetzt nicht die absolute Überzeugung in den Außenspielern. Und du hast es jetzt ja angepasst, so ein bisschen durch dein Tannenbaumsystem, dass du, ja, du hast Haupe besser ins Spiel gebracht, aber du kannst ja Haupe nicht auf die Außenbahn stellen. Also, das muss man ja sagen. Deswegen, du musst da so ein bisschen, deswegen hat das System jetzt gerade hingekriegt. Aber wie du ganz genau sagst, das A und O ist die Defensive. Und Quervergleich, wir hatten auch riesige Probleme in der Defensive. Und seitdem wir es schaffen, jetzt haben wir ein Gegentor gekriegt, aber die Wochen davor haben wir keins gekriegt. Auf einmal gewinnen wir die Spiele mit 1-0, weil gerade in der zweiten Liga ist es so schwer, ein Tor zu schießen. Und wenn du da mal einzuschauen, dann muss es auch mal reichen. Ne? Und gerade, ich bleib dabei, zu Hause, jetzt hast du endlich den ersten, was hast du geschrieben, nach 1000?
1456 Tagen. Ne?
Das ist jetzt so, aber es ist schon Brustlöser. Und ich sag dir, das nächste Spiel freust du dich jetzt mal wieder aufs Stadion. Mhm. Das ist ein wahnsinnig geiles Stadion und du spielst wahnsinnig gerne zu Hause. Aber wenn du immer mit dieser Enttäuschung rausgehst und dieser, das wird ja auch nicht weniger so, du verlierst im Ohren, nimm die da nicht vor dem Kabel und du musst ja immer, du hast ja immer wieder die aufmunternden Worte und trotzdem bist du ja der Schuldige quasi, dass du wieder nicht gewonnen hast. Und jetzt sage ich dir, wenn du jetzt in Lautern, du wirst eine wahnsinnige Unterstützung bekommen wieder von den Dynamos dort in Lautern, weil da freuen sich auch alle drauf. Ich weiß noch, das geile Spiel damals, dass wir 1-0 gewonnen haben, wie unser ganzer Block gebebt hat und den Klassenhalt damals, das war ja gigantisch. Und jetzt wirst du da, wenn du da irgendwie erfolgreich bist, gut stehst, vielleicht ein Tor machst, vielleicht gewinnst, aber vielleicht auch unentschieden spielst und dann kommt dieses Braunschweig-Spiel, dieses gefühlte Do-or-Die-Spiel. Oh, du weißt, 30.000 sind da und du freust dich, weil du hast einen Heimsieg im Rücken und du kommst ganz anders zum Warmmachen raus. Also von daher ganz, ganz wichtig und da wird aber sich trotzdem einiges passieren im Winter und ja, entscheidend dafür wird ja auch der Sportdirektor sein. Da bin ich gespannt, wie die Entscheidung sein wird in den nächsten Wochen.
Und nicht nur du, das wird sich jetzt demnächst entscheiden. Und nochmal zu den offensiven Positionen. Ja, es kommt eben über den von dir erwähnten Lämmer, über Fröhling, über Koter, kommt halt zu wenig an Toren. Das muss man einfach sagen. Auch am Sonntag wieder, Fröhling hatte zwei Chancen. Lämmer, die muss er eigentlich machen. Dann macht er mit dem 3-0 alles drauf und dann ist da vorher schon alles klar. So musste halt wieder bis zum Schluss zittern. Und deshalb nicht nur Defensive verstärken, sondern auch nochmal in der Offensive was tun. Ich glaube gar nicht vorne, ganz vorne, sondern eben auf den offensiven Außenbahn, dass du dort nochmal guckst, auch eine gewisse Torgefahr dir holst.
Ja, wir hatten ja das Problem damals in Dresden ja genauso. Also im ersten Jahr hat es ja auch, Justin Allers hat ja damals im ersten Jahr auch komplett funktioniert und hat eine Riesenstatistik gehabt und Dresden ist am Ende Siebter geworden. Und Ralf Minger hat damals gesagt, wir brauchen mindestens einen zweiten, der genauso funktioniert. So, wir hatten dann tatsächlich ja sogar 3/4, die eine Wahnsinnsquote hatten, weil du hattest Eile, du hattest Hefe und du hattest mich, die unfassbar viele Tore und du hattest einen Stefaniak, der Vorlagen ohne Ende hat. Das sind ja gepasst genauso wie Tore und das brauchst du einfach, weil auch die Gegner jetzt, also du kannst dir vorstellen, so Lautern steht eh in der Dreierkette. Ich wage zu behaupten, Vermey wird nicht viel Raum kriegen. Ist es einfach so. Und dann brauchst du halt andere, die da in die Lücken stoßen und am Ende gewinnst du Spiele nur, wenn du vorne Tore schießt. So, du musst hinten die Null halten, aber du musst vorne mindestens eins schießen und da brauchst du mehr. Und das betrifft ja sogar den Weltfußball, muss man sagen. Real Madrid gewinnt gerade keine Spiele, weil sie eigentlich nur Mbappé haben, der die Tore schießt und keine anderen. Und das geht auf lange Zeit nie gut. Und deswegen ist Bayern meiner Meinung nach gerade so gut. Alan Bowen hat Harry Kane nicht getroffen und die schießen trotzdem 3 Tore.
Und gewinnt das Spiel dann in der Nachspielzeit.
Gewinnen das Spiel dann und deswegen, und da musst du dich bei Dresden verstärken, aber ich glaube, das haben sie auch gesehen und das wird schon so passieren.
Weil du Kaiserslautern angesprochen hast, spielt es eine Rolle, dass die jetzt unter der Woche spielen, Dienstag im Pokal in Berlin gefordert sind, oder sagst du, na komm, das sollten sie schon drauf haben, englische Woche, oder ist es ein kleines Plus für Dynamo?
Ja klar, es ist ein Plus für Dynamo, weil gerade du hast ein Auswärtsspiel, vor allen Dingen, wenn es dann, es ist immer so auch von der Form, wie es ausgeht. Gewinnst du natürlich in Berlin, boah, dann schwebst du natürlich wieder in einer ganz anderen Euphorie. Aber boah, hast du dort ein sehr ernüchterndes Spiel und verlierst vielleicht wirklich wieder zu Null, weil Berlin kriegt gerade keine Gegentore, dann ist schon, boah, dann hast du in Braunschweig zu Null verloren, dann verlierst du in Berlin zu Null, dann ist schon drin. Dann hast du Dynamo, die im Aufwind sind. Also klar, es macht schon eine Rolle aus, weil Dresden kann sich eine Woche aufs Spiel vorbereiten und Lautern kann sich 2 Tage aufs Spiel vorbereiten.
Hertha BSC ist sowieso für mich momentan das Dark Horse in der zweiten Bundesliga. Also die sind auf einmal ins Rennen gekommen und gewinnen ihre Spiele. Nicht besonders schön, aber sie gewinnen sie. Und haben sich so richtig von unten nach oben hochgerobbt. Die habe ich echt auf dem Zettel mit Blick auf die Rückrunde, weil die ja auch vor der Saison schon der Aufstiegskandidat Nummer 1 waren, sich bloß da am Anfang schwer getan haben.
Ja, muss man schon sagen, Jens. Also personelle Kaderbesetzung ist Hertha schon die Nummer 1 der Liga. Also was die für Spieler da haben, das ist schon Qualität ohne Ende, muss man wirklich sagen. Ja, du musst halt sagen, am Anfang der Saison hat das Herz der Mannschaft ein bisschen so für das System Stefan Leitl mit Paul Seguin, den wir auch beide gut kennen, gefehlt. Seitdem er da ist, läuft es schon richtig gut. Und diese Siege geben natürlich auch eine breite Brust. Und ich bin gespannt, wann der erste richtig überzeugende Sieg. Also sie sind überzeugend, aber sind immer knapp und so, 1-0 und so. Aber wenn mal so nochmal so ein 4-0 oder so demnächst kommt, dann muss man mit Hertha absolut rechnen. Also die sind schon voll da.
Und Schalke? Schalke Tabellenführer? Vor der Saison hat man gesagt, naja, die sollen zusehen, dass sie drinnen bleiben, dass sie vielleicht im oberen Tabellendrittel landen. Und jetzt macht der Trainer alles richtig, die Mannschaft liefert, die Mannschaft kassiert, hatten eben schon gesagt, wenig Gegentore, das ist ein Markenzeichen. Und sie gewinnen die Spiele und sie haben diese Euphorie.
Ja, du musst halt, wie ich sagen, in der Arena, da spielst du halt mit einem mehr und Schalke ist ja auch verrückt und die können damit antreiben und so. Ich finde es immer noch völlig überraschend, bin ich ganz ehrlich, weil ich finde den Kader jetzt nicht so unfassbar, aber anscheinend funktioniert der Kader. Du hast natürlich einen unfassbaren Torwart. Also bei allem drum und dran, hat vor wie viele Jahren, vor 6 Jahren im Champions-League-Finale gestanden. Das musst du dir mal überlegen. Das Nonplusultra. Und der hat da ja nicht nur gestanden, weil er im Monopoly Glück gehabt hat, sondern ja wegen Leistung und so. Und von daher, das macht schon was aus, was der hält teilweise. Das ist schon gigantisch und bin echt gespannt. Also ich wünsche es mir natürlich, dass Schalke aufsteigt, ganz klar. Irgendwie denke ich Woche für Woche, ja, jetzt sind sie fällig. Aber sie halten sich gut und der Abstand wird ja nicht kleiner, sondern eher größer.
Ja. Auch Paderborn und Elversberg, die Verfolger hätte ich dort oben nicht erwartet. Elversberg haben alle gesagt, Trainer weg, viele richtig gute Spieler, Aslani und Co., alle weg gewesen. Und trotzdem spielen die weiter eine Top-Saison bei Paderborn, ähnlich, auch Trainer weg. Und die können es einfach gut kompensieren.
Du musst dir diese Vereine als Vorbilder nehmen, weil da ist einfach, die Vereine haben eine Philosophie. Und die Philosophie, und danach werden halt auch die Trainer ausgewählt. Und das sieht man immer mehr, dass die Vereine, die wirklich einfach mal langfristig denken und eine richtige Idee vom Fußball haben und darauf alles ummünzen, erfolgreich sind. Als immer dieses so, jetzt wechsle ich wieder so, jetzt überleg dir mal überspitzt gesehen, Dynamo Dresden schmeißt Thomas Stamm raus. Du hast wie viel Ex-Freiburger? 7, 8. Dann fängt ein neuer Trainer an, komplett andere Philosophie, wenn du wirklich sagst, ja, wir suchen jetzt einfach nur einen Trainer aus und gucken mal, was seine Idee ist, die vielleicht gar nicht zum Personal, zur Idee passt, dann fängst du wieder bei Null an. Und sind wir doch ganz ehrlich, es gibt doch keine Mannschaft außer Bayern München, wo diese Spieler sind, die so dermaßen über allen anderen stehen, dass sie einfach die Spiele gewinnen. Sondern das ist doch viel Spitz auf Knopf und auch viel Glück gehört dazu und Tagesform und so. Deswegen musst du an einer langfristigen Idee, wenn du was aufbauen willst, arbeiten. Und du siehst immer wieder, du siehst es an Ferl, du siehst es an Elversberg, du siehst es an Paderborn. Die Mannschaften haben auf Dauer Erfolg.
Ja, definitiv. Aber da ist natürlich auch beim Umfeld ein bisschen was anders. Also
100%.
Bei solchen Vereinen wie eben Dynamo Dresden, wie eben Hamburger SV, 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern und so weiter, da sprechen halt viele mehr Menschen mit und da ist das Umfeld auch entsprechend unruhiger, wenn du dann halt mal 9 Spiele in Folge nie gewinnst. Dann wird eben alles in Frage gestellt. Das ist, glaube ich, bei der SV Elversberg ein bisschen anders.
Ja, klar. Und deswegen brauchst du bei Dresden gerade starke Persönlichkeiten und deswegen war der neue, Ehrenspielführer, war damals ein Genuss, diesen Mann zu haben, weil der hatte so breite Schultern, du konntest dich dran anlegen und du hattest einen tollen Trainer. Aber auch dieser tolle Trainer wusste immer, er hat nochmal einen größeren hinter sich, der ihm die Hand hält. Und das war damals genauso voll. Und deswegen brauchst du starke Persönlichkeiten in solchen Vereinen, ganz klar.
Freust dich auch für Ralf, 12. Dezember wird es soweit sein, wird sein Bild hochgeschoben und ich glaube, wir sind uns alle einig, das hat er mehr als verdient, Ehrenspielführer der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden zu werden.
Ja, der Mann war Wahnsinn. Ich habe ihm in dem Moment, wo ich das Video gesehen habe, geschrieben und ich glaube, er hat mir sogar noch auf der Versammlung geantwortet so und ach Jens, ich habe vor, am 24. Oktober hatten wir unseren Hochzeitstag und da kam das Bild noch, überleg dir das mal, ich war damals in Kiel, die Mannschaft hat in Kiel gespielt, ich habe in Zeven geheiratet und am Abend sind wir zu Hause und auf einmal klingelt es an der Haustür und Ralf Minge steht in der Tür. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Moment für mich war. Es war mein Chef und der steht bei meiner Hochzeit, steht er in der Privat, ist da hingefahren noch, die weiß nicht wie viele Kilometer, diese Umwege, nö, ich fliege jetzt nicht zurück nach Dresden, sondern ich habe da noch eine Aufgabe und ja, also wenn nicht er es verdient hat, wer dann? Und Wahnsinnspersönlichkeit und ja, war ganz toll, ihn damals zu haben und ich glaube, jeder Dresdner ist auch stolz auf ihn.
Gerade ein bisschen Gänsehaut, ja. Wirklich. Und wir freuen uns alle drauf. Paco, das hat Spaß gemacht. Ja, danke dir sehr. Viel Spaß. Grüß den Sören Gonter bitte herzlich. Werden wir Kontakt mit ihm aufnehmen. Und einen guten Ausklang. Ihr habt ja dann schon Pause. Kannst du dich ums Kaufen der Weihnachtsgeschenke vielleicht für deine große Tochter Fußballschuhe?
Die hat sie gerade neu bekommen. Und Jens, die Geschenke sind schon alle zu Hause.
Wahnsinn. Oh, du bist ein Streber. Wirklich, ich hab noch nie eins. Du hast schon alle. Wahnsinn. Paco, danke.
Gerne, mein Lieber. Bis bald.
Das war Pascal Testroth bei uns. Da kann ich schon mal teasern. Nächste Woche wird es auch zwei Ex-Dynamos bei uns im Podcast geben. Freuen wir uns auch sehr.
Willst du den Namen schon verraten oder sagen wir die Verbindung, warum sie bei uns sind?
Ich lass mal durchblicken. K&K.
Okay, ja. Ja.
Jetzt hast du ein bisschen
nachdenken. Ich müsste selber erst mal überlegen, wen haben wir denn nächste Woche bei uns? Wen haben wir denn nächste Woche? Und dann muss ich dir recht geben, stimmt. K&K stimmt, ja.
Siehst du. Und dazu dann nächste Woche. Lass uns noch einen ganz kurzen Ausflug machen. Zweite Liga, Thomas Kleine ist Geschichte. Ich ärgere mich tatsächlich immer noch brutal über die Niederlage in Fürth, über die ersten 10 Minuten, vor allem im Sportpark Rundenhof. Da hat Dynamo echt ein, vielleicht sogar 3 Punkte aus der Hand gegeben. Und der Sportskamerad Vogel, Heiko Vogel ist jetzt dort neuer Trainer. Und weißt du, welcher Ex-Dynamo sein Co-Trainer ist?
Oh, da habe ich mich schlecht vorbereitet.
Ja.
Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt hätte ich dich gerne überrascht.
Ja, hätte ich auch mal gehofft, dass du mal den Lehrer in der ersten Stunde mal überzeugst und sagst, Mensch, zu so einem Lächeln bringst und sagst, okay, da kann ich dir heute mal eine 2 geben.
Sag mir mal den Zeitraum.
Den Zeitraum 2008 bis 2010. Da kommst du im Leben nicht drauf.
Natürlich. Ich sag dir ganz ehrlich. Es ist irgendwie, warte, 2008 bis 2010. Das ist ja dritte Liga. Das ist ja die Zeit mit, genau, das war, als Matthias Mauksch von Rüd Kaiser übernahm. Oh, da waren viele da. Da waren viele da und viele waren nur kurze Zeit da. Wenn wir nächste Woche K&K haben, sag mir doch einfach nochmal vielleicht die Initialen vom neuen Co-Trainer von Greuther Fürth.
Was, ich liebe Ratespiele. Eine Woche lang, ach nee, also willst du mich ja veralbern? Also denkst du, ich bin doof?
Nee, aber ich müsste erraten. Nee, du sollst mir doch sagen.
Ich sag's dir jetzt. Er ist eine Legende in Buchbach gewesen, beim Regionalligisten in Bayern.
Warte, da weiß ich's. Da war doch einer. Nee, Dennis Bührer nicht, der war später da,
nee,
oder?
Nee.
Na los.
Alexandro Petrovic.
Ach, siehst du? Der Spielmacher. Aber wenn du jetzt gesagt hättest AP, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Insofern alles gut.
Siehst du, der ist jetzt Co-Trainer.
Der Spielmacher. Hing mir Alexandro Petrovic immer das Vorurteil oder die Begleiterscheinung an, er würde 2-3 Kilo zu viel mit sich rumschleppen?
Kannst ihn doch mal fragen, wenn er Mitte Januar nach Dresden kommt mit der Spielvereinigung Greuther Fürth. Das ist eine schöne Einstiegsfrage. Mhm. Finde ich immer eine schöne Einstiegsfrage, wenn du sagst, hallo, guten Tag, hing Ihnen nicht mal das Manko an, dass Sie 2-3 Kilo zu viel auf dem Ranzen haben?
Das ist so ein bisschen schlampiges Talent, ich weiß es nicht, aber vielleicht bringe ich den auch jetzt mit jemand anderem durcheinander.
Ein Thema noch, Friedrich Müller, nach seinem tollen Auftritt in Bochum, nach seinem Debüt, jetzt auch am Sonntag gespielt gegen Fortuna Düsseldorf, solide Leistung, hängt ein bisschen beim Gegentor, glaube ich, mit drin, aber trotzdem hat das wieder ordentlich gemacht, Profivertrag unterschrieben, den hat der Verein jetzt festgebunden, sehr gute Entscheidung.
Ja, logische, naheliegende, sehr gute Entscheidung, ja, Viel mehr kann man dazu und muss man dazu gar nicht sagen. Ich war insofern überrascht. Ich hatte gedacht, vielleicht hätte der sogar schon einen gehabten Profivertrag. Aber nee, eben nicht. Insofern vielleicht noch den kleinen Schlenker. Man sieht, dass der Verein auch sportlich handlungsfähig ist, ohne Sportgeschäftsführer. Und vielleicht können wir damit rausgehen. Jens, wenn du noch eine Nebenbeschäftigung brauchst, man darf das neben Ehrenamt machen, aber vielleicht hast du noch ein paar Stunden frei. Bis Sonntag.
Ist jetzt ausgeschrieben.
Bis Sonntag, 7. Dezember, kannst auch du dich bewerben. Man sucht eine Person, die in leitender Funktion schon mal Erfahrung hat, das kannst du, und die ein großes Netzwerk im Fußball hat, das hast du auch. Willst du dich bewerben, Jens?
Ach, du, das Problem ist ja, wenn du bei Dynamo Dresden dann so einen Geschäftsführerposten übernimmst, weißt du,
deine Ablaufzeit hat begonnen.
Genau.
Oder du heißt Stefan Zimmermann und du kriegst einen Vertrag verlängert. Vielleicht haben wir jetzt die Wende eingeläutet.
Ja, ich hoffe ja auch, dass der nächste Sportgeschäftsführer entweichender ist. Wirklich eine ganze Weile. Aber es würde mir so brutal wehtun, dann irgendwann kommt der Tag. Frag mal Ralf Minge, wie dem das wehgetan hatte damals, als die Uhr abgelaufen war, 2020. Du hast ja gerade gehört, wie Pascal Tistroth über den Ralf geredet hat. Also von daher, ich bin mal gespannt. Und wir lassen uns mal überraschen, wer es wird. Ich hoffe auf ein gutes Händchen. Gibt ja einige interessante Namen, die da so gehandelt werden. Vielleicht wird es auch eine große Überraschung für uns alle.
Was wir sicher sagen können, in dieser Woche wird nichts passieren mehr, weil die Befrist läuft bis Sonntag. Und dann gucken wir mal, was das Nikolausi vielleicht Dynamo gebracht hat. Und bei dir hoffe ich, dass es Tatsache dann doch die große Packung Wildberry Wonder ist.
Fünf Punkte sind es am Samstag hoffentlich. 3 auf dem Betze, 2 für den HCR Florenz. Das ist mein Wunsch, dann bin ich zufrieden. Oh. Mehr wünsche ich mir vom Nikolaus.
Oh, aber Nikolaus sind doch nur kleine Geschenke. Da kannst du doch jetzt nicht das große.
Dann sage ich 3 Punkte. Dann sage ich 1 Punkt auf dem Betze, 2 Punkte für den HCR Florenz.
Ich denke, das ist ein realistisches Szenario. Aber weil das ja schon realistisch ist und du dir was wünschen sollst, lass es uns bei den 5 Punkten. Die locke ich jetzt ein, Jens, und darauf spreche ich dich nächste Woche an. Nee, dass es dann wieder heißt, du hättest es nicht gesagt und es wäre nicht eingeloggt gewesen.
Gut.
Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und ich kann dir versprechen, dass wir uns am Samstagabend zur Nikolausparty in der Ballsportarena sehen. Ich werde keine rote Mütze tragen. Ich bin gespannt, ob du zu deinem Moderatoren-Dress angemessen zum Nikolausspieltag eine Mütze trägst.
Ich nehme mir vor, dass ich die Schuhe putze. Das werde ich gemacht haben. Aber das muss ich ja schon Samstag früh gemacht haben, damit der Meister was reintut. Aber wie gesagt, alles plus kein Tee. Also ich habe wirklich Unmengen an Tee. Das gebe ich hier gerne nochmal zu verstehen. Wenn es Wildberry Wonder ist, dann mache ich eine Ausnahme. Gut, Tino, bis Samstag. Tschüss.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.